So, habe ich auf Record gedrückt.
Basti. Ja. Wahnsinn. Wie heißt du nochmal? Dirk, ne?
Dirk.
Ja, schon so lange her.
Unglaublich. Ja, das ist ein Podcast.
Ich habe ganz vergessen nachzugucken, welche
Episode. Ich habe keine Ahnung, welche Episodennummer das ist.
Soll ich das einmal tun?
Ach, Quatsch.
Ja, ist egal, machen wir später, ne?
Ja.
Ist auf jeden Fall ein Geek-Stammtisch seit gefühlt 100 Jahren.
Genau.
Und wie auch sonst haben wir uns Gäste eingeladen. Genau.
Mega technisch, vielleicht nicht, vielleicht doch.
Ist auf jeden anders. Fall geekig und nerdy.
Ja.
Aber anders als sonst vielleicht. Genau. Genau.
Ich mache erstmal hier die
Ruhe da hinten, ne?
Die Leute einmal.
Ah. Genau, ja. Wir haben uns Gäste eingeladen, die Nadine und den Micha. Hallo.
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 Schön, dass ihr da seid. Ja, erzählt doch einmal kurz, wer ihr seid und warum ihr hier seid.
Oder was ihr so macht.
Genau.
Also mir gehört das Spielbrett in der Engelbertstraße, ein Laden nur für Brettspiele, ganz analog, sehr weit vom Thema analog. Nicht hier so technisch, sondern ne, klassisch auspacken. Lesen,
ja.
Spielen,
leben, anfassen.
Anfassen. Menschen, echte Menschen.
Okay.
Nicht digital. Ja, und Micha, mein Kollege. Ja. Und wir sind hier durch den Dirk, der seit einiger Zeit gerne bei uns einkaufen kommt, netterweise. Auch immer wieder.
Ja. Was kriegst du eigentlich dafür, Dirk, dass jetzt hier.
Nix, ich krieg nichts dafür.
Hast du deine Stempelkarte voll?
Ja, die ist schon voll.
Die hat er schon voll gemacht.
Völlig analoge Aufkleber und nein, wir sind halt freundlich.
Genau, genau.
Ja. Nette Worte.
Ja.
Jedes Mal.
Nee, es ist ja auch in meinem Interesse, über das Thema zu sprechen.
Und manchmal gute Tipps, ne?
Genau.
Manchmal
genau.
Haben wir dann doch noch Sachen, die selbst so Geeks nicht kennen.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es ist ja doch ein breites Feld.
Genau.
Ja, Micha, du?
Ja, ich bin der Angestellte von Berlin sozusagen.
Okay.
renne den ganzen Tag durch den Laden, verkaufe Spiele, finde Spiele, packe Spiele weg.
Spielspiele.
Spielen aus, spiele viele Spiele, gehört dazu.
Lies Spielanleitung.
Lese viele Spielanleitungen, erkläre viele Spiele.
Ja, ja, das ist ja auf jeden Fall das, was so ein Laden oder euch dann ja auch speziell auszeichnet. Da kann man reinkommen, fragen, ich suche ein Spiel und dann gibt man so grob Präferenzen an und dann kriegt man irgendwas empfohlen. Genau. Ziemlich gut, wie ich fand bisher immer.
Muss man eigentlich Brettspiel nochmal irgendwie definieren,
ja,
was das vor allem nicht einschließt? Weil es ist ja relativ breit, ne?
Erklärt das doch nochmal, was das eigentlich ist,
dieses Brettspiel. Wir haben fast alle analogen Brettspiele, die es so gibt, mal so ein bisschen fast, weil diese ganzen Kickstarter-Sachen machen wir nicht, weil wir einfach keinen Platz oder auch gar keine Zeit haben. Da gibt es ja so viele Tausende von Projekten, die können wir überhaupt gar nicht nachvollziehen. Also alles, was klassisch auf dem deutschen Markt erscheint, versuchen wir da zu haben. Ausgenommen einiger Firmen, von denen wir nicht überzeugt sind, da trauen wir uns dann auch, die nicht anzubieten.
Okay. Und was zeichnet so ein Brettspiel aus? Gehören da auch Kartenspiele im weitesten Sinne dann rechnen wir die auch zu?
Auf jeden Fall auch. Also alles, was Leute dazu bringt, sich zusammen an den Tisch zu setzen und was zu spielen, miteinander zu spielen oder auch alleine. Und vor allem versuchen wir, das zeichnet uns halt so ein bisschen aus, so ein bisschen bei jedem Kunden rauszukitzeln, was so die persönlichen Interessen sind.
Ja.
Was so ein bisschen, weil ich finde, dass jedes Spiel gut sein kann, wenn man es an den richtigen Menschen mit den richtigen Menschen verkauft.
Mhm. Und ja, also vielleicht einige Zuhörer haben das letzte Mal ein Brettspiel mit Mensch ärgerlich nicht gespielt oder Monopoly oder sowas und wundern sich, dass es einen ganzen Laden gibt, wo Brettspiele rumstehen. Das werden ja nicht nur Mensch ärgerlich nicht, Monopoly und Risiko sein, sondern es steht ja eine breite Fülle an Spielen rum. Also was gibt es denn da eigentlich alles für die Leute, die vielleicht in den 90ern aufgehört haben zu spielen?
Das Spektrum vielleicht
genau.
Mal aufmachen, oder? So als
oh, das ist ganz schön gewaltig.
Ja, dann fangen wir an, wir haben Zeit.
Angefangen vom, ich sag mal, klassischen kleinen Kartenspiel wie Skat, wo du normales Kartendeck nimmst, bis zu, ich sag mal, wirklich sehr, sehr komplexen Brettspielen. Ich habe gesehen, du hast gestern Twilight Imperium gespielt.
Ja.
Sowas in der Richtung. Das sind natürlich so Geschichten, da kommt es immer auf die Zielgruppe an.
Ja.
Darum fragen wir auch bei der Beratung gezielt ab, ne? Soll das ein Spiel für die Familie sein? Soll das was Einfaches sein? Was spielt ihr gerne? Was habt ihr schon mal gespielt?
Ja.
Was hat der Beschenkte vielleicht irgendein gewisses Thema im Hinterkopf, wo er denkt, damit kann er sich irgendwie auseinandersetzen oder findet sich da oder fühlt sich da wohl? Die Bandbreite ist einfach riesengroß. Also wie gesagt, vom einfachen kleinen Kartenspiel bis zum 8 Stunden langen komplexen Strategiespiel ist dann zwischen alles vertreten.
Ja.
Ich glaube, gestern haben wir nur 7 gebraucht, oder? Nee, oder?
Ja, ich glaube nur 7. Ja.
Eine ganz schnelle Runde.
Genau. Ja, ja. Ja. Wir hätten fast noch eine zweite machen können.
Ist doch die 4. Edition gewesen.
Ja, genau, ja, genau.
4 schaffen wir da.
Oh, nicht schlecht. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten.
Das muss man ja ganz, ganz klar raushören aus dem Kunden, ob der da Lust zu hat. Ne?
Ja, ja, klar.
Weil ganz oft ist so ein Brettspiel ja auch abschreckend. Weil wenn du so ein Spiel zum ersten Mal nach 20 Jahren dir kaufst und hast erstmal 2 Stunden Vorbereitungszeit, dann sind, ich behaupte mal, 80% der Menschen, die gucken da rein, machen das auf, lesen die erste Seite der Spielanleitung, machen es zu und stellen es wieder in den Schrank.
Ja.
Und das soll ja nicht sein. Und da gibt's halt Sachen mit einem schnellen Einstieg und Sachen, die halt so ein bisschen fesselnd sind. Und da muss man halt schon so ein bisschen auch so die Persönlichkeiten so ein bisschen erfühlen von den Menschen, ob die da Lust drauf haben. Weil es gibt halt auch einfach Spiele, bei mir auch, also ich weiß nicht, wie viele ich schon gespielt habe, aber schon
viele.
Viele. Ja. Die sprechen mich einfach nicht an.
Ja.
Ne? Also wir haben heute wieder so ein super Hype-Spiel gespielt. Micha ist total begeistert. Wir haben 2 Runden gespielt. Ich find's kretzblöd. Das ist halt einfach so. Das ist einfach so ein Gespür für so ein Spiel zu haben, weil ich jetzt bei dem Spiel auch genau weiß, wenn jetzt so ein Typ reinkommt wie du, dem zeige ich das, sag ihm, dass ich das nicht gut finde, aber ich davon überzeugt bin, dass du es gut findest,
ja,
dann kaufst du das und gibst mir recht, aber er weiß ja trotzdem, dass ich das nicht mit dir spielen würde.
Ja.
Und das finde ich wichtig, das musst du so ein bisschen rausfühlen.
Das ist auch schon vorgekommen.
Also so ehrliche...
Genau.
Das ist auch schon vorgekommen. Ja, ich habe dir schon ein Spiel verkauft, was ich blöd finde, was du aber...
Ja, was mir sehr gut gefallen hat.
Aber ja, das ist ja auch so, ein, ne, so eine persönliche Herangehensweise. Ich habe aber auch gar keine Mitspieler, die so spielen wie jetzt zum Beispiel Micha. Micha hat halt Nerd-Geek-Freunde, die Sachen spielen, 7 Stunden Twilight Imperium.
Ja.
Ich weiß gar nicht, was ich das machen soll.
Ja. Also. Ja. Jetzt konkret nach, was habt ihr heute gespielt, was dir nicht gefallen hat und Micha sehr gut gefallen hat?
Oriflamme von Pegasus.
Also das hat mir auch super gefallen.
Ja, ja, sag ich ja. Das klingt ja abgesprochen, aber ich wusste das vorher. Ja, also, ja.
Ich fand das witzig.
Ich fand das auch super.
Also, es ist, steht drauf Familie, ich würde es jetzt aber schon... fast nicht als Familienspiel.
Es ist,
ja, ich hätte beinahe geweint und fand es trotzdem blöd.
Obwohl es ja ein kurzes Spiel ist. Ne? Es ist ja, spielt sich ja ganz schnell. Ja nicht, aber genau, aber nur weil wir, also es ist halt nicht eine Dimension Länge, sondern es hat halt noch andere Dimensionen.
Genau, es hat ganz viele verschiedene Dimensionen. Deswegen ist es ja auch so wichtig zu fragen, was ist das letzte Spiel, was du gespielt hast, was dir gut gefallen hat.
Ne? Ja.
Das ist halt so, dass wo so Menschen sich daran erinnern können, was ihnen gut gefallen hat, und so ein positives Erlebnis haben, dann kannst du auch fast jeden wieder dazu bekommen, nochmal zu spielen oder was Neues zu spielen.
Ja.
Wenn die halt sich an die 225 Stunden Monopoly-Edition von 1992, die 3 Tage unterm Sofa stand und dann irgendwann doch einfach eingeräumt worden ist, erinnern, dann hast du damit keine positiven Verbindungen, sondern halt denkst halt, der große Bruder hat mich die ganze Zeit betuppt.
Ja. Ja. Mhm. Also musst du was anderes rauskitzeln.
Definitiv.
Was wären denn heutzutage so Spiele, wo ihr sagen würdet, wenn jetzt einer lange Zeit nicht gespielt hat und irgendwie das jetzt hört und sagt, oh, das klingt irgendwie interessant, wo, also soll der abgesehen davon, dass er bei euch vorbeikommt oder euch nicht braten lässt, aber was wären denn Spiele, wo ihr sagen würdet, dass ja vielleicht auch für unterschiedliche Gruppen, da das ist mal ein Blick wert, um wieder einzusteigen?
Läuft bei uns in der Kategorie geht immer Spiele,
ja.
Das wäre ganz klar, also jetzt länger schon bei uns ein Dauerbrenner ist Quicks.
Einfach,
eine intelligente Kniffelvariante, kannst mit 2 Sätzen umschreiben, kann man mit jedem spielen, versteht auch die Oma mit 80 Jahren und macht aber trotzdem immer wieder Spaß, weil es halt so diesen Glücksfaktor hat, den ich aber trotzdem ja auch so ein bisschen kalkulieren kann.
Mhm.
Und geht schnell vorbei. Es gibt halt auch ganz viele Menschen, die immer dieses Endlos mit einem Spiel verbinden und das gar nicht wollen. Die wollen halt kurzzeitig unterhalten werden.
Ja. Bestimmt. 6 nimmt oder sowas, würde auch immer gehen.
Das ist so ein Kartenspiel, ne?
Genau, so ein kleines Kartenspiel, schnell runtergespielt, verkaufen wir sehr, sehr häufig. Biberbande, Cabo, das sind so die Dinger, die wir eigentlich täglich empfehlen.
Ja.
Für Leute, die einfach reinkommen und sagen so, boah, ich habe mal Bock jetzt hier heute Abend mit 2, 3, 4 Leuten einfach mal ein Spiel zu spielen, wo man auch selber weiß, okay, das kann man auf den Tisch legen.
Ja.
Ist 5 Minuten die Anleitung und es funktioniert.
Okay.
Das sind natürlich alles kleine Sachen.
Ja, ja, klar.
Wenn man das Ganze jetzt, ich sag mal, in diesen Brettspielkarton eine Nummer größer reinpackt, dann gibt es da natürlich auch andere Sachen. Klar, ne, grundsätzlich empfehlen wir relativ häufig natürlich die Spiele des Jahres.
Ja.
Weil die natürlich in der Geek-Community so ein bisschen verpönt sind inzwischen, muss man natürlich schon dazu sagen, das sind Spiele, die sind auf den Markt gebracht worden, um die, ich sag's mal immer liebevoll, unterm Weihnachtsbaum auszupacken.
Also massenkompatibel, genau, meinst du, ne?
Massenkompatibel, innerhalb von 10 Minuten kannst du das mit Oma, Opa, Kindern, Eltern, kannst du das spielen.
Ja.
Und musst nicht 30 Minuten irgendwie Anleitung.
Aber was ist denn das Spiel des Jahres? Das ist ein gutes Stichwort. Also was bedeutet Spiel des Jahres?
Spiel des Jahres, dieses Jahr ist Just One. Mhm. So ein kommunikatives
Da wird ein Kopf letztes, geschüttelt.
Ja, letztes Jahr. Genau.
Sorry.
2019.
Wir sind ja schon im März.
Tatsächlich. Genau, wir sind schon im März, richtig.
Dieses Jahr? Was dieses Jahr Spiel des Jahres werden würde?
Nee, aber was überhaupt Spiel des Jahres bedeutet? was ist das? Also nicht, welches Spiel das geworden ist, sondern was ist dieses Spiel des Jahres? Das haben wir vielleicht viele schon mal gehört, aber was ist das genau?
Das ist halt eine Jury, ausschließlich aus Journalisten, die sich halt zusammensetzen und bei allen großen Verlagen, auch kleinen zum Teil, sich Sachen schicken lassen, die spielen und die testen auf Massenkompatibilität.
Ja.
Die sollen eigentlich zu zweit spielbar sein, eine kurzweilige Spieldauer von unter einer Stunde haben, einen leichten Einstieg und halt wirklich diese Kriterien Familie unterm Weihnachtsbaum, Menschen ab 8 beschäftigen, bespaßen.
Mhm. Also das klingt sehr nach den massenkompatibel, ne? So ja, alle Checkboxen, so. Die man so sieht.
Genau,
so,
das genau. ist auch so, bei dem Preis auf jeden Fall. Es gibt ja noch andere Preise, den Deutschen Spielepreis, das ist ein Publikumspreis. Da sind dann eher die Geeks und Spiele-Nerds gefragt, die dann selber bestimmen, was das beste Spiel des Jahres sein sollte oder was halt den Deutschen Spielepreis bekommt. Das sind aber völlig verschiedene Kategorien. Dieser Spiel des Jahrespreis ist wirklich mal dafür konzipiert worden, dass man halt nicht das am meist beworbene Spiel kauft und zu Weihnachten dann enttäuscht ist, sondern wirklich ein Spiel kauft, was von einer fachkundigen Jury für gut und diesen Zweck befunden wurde. Und manchmal gehen wir damit konform. Mhm. Bei Just One zum Beispiel, wir versuchen immer vor dem Weihnachtsgeschäft, was bei uns ja immer noch die Hochsaison ist, 2-3 Titel zu finden, wo wir sagen, das geht für jeden.
Ja.
Just One war bei uns 2018 von uns auserkoren, der Weihnachtstipp für Familien eben in dieser Kategorie und ist dann dieses Jahr, letztes Jahr 2019 Spiel des Jahres geworden. Das ist für uns natürlich dann immer noch so, wo wir dann denken, ja, dann hatten wir einen richtigen Riecher. Das geht auch oft schief.
Ja,
aber
ja.
Da war es halt passend, weil das halt genau diese Kriterien, ne? Es ist kurzweilig, unterhaltsam, du kannst es mit 3 Sätzen erklären, kann sofort jeder spielen. Ist so ein Assoziationsspiel, da hat auch fast jeder Spaß dran. Natürlich jetzt ausgenommen immer diese Vielspieler-Geeks, ne? Die wollen natürlich Langzeitbespaßung.
Ja, okay, aber
darum geht es ja erstmal gar nicht.
Ja.
Das sind auch meistens ja Kunden, die gar nicht so ziellos in den Laden kommen, sondern die wissen ja, ne?
Ja,
haben konkrete Vorstellungen, was sie wollen. Da kann man so ein bisschen Starthilfe geben, denen so ein paar Tipps geben, was man selber gerade vielleicht entdeckt hat. Aber so der normale Kunde, der ist ja hilflos. Der möchte wissen, ne, für sein Klientel, was er da spielen soll, wo er auch Spaß dran hat.
Ja, warum ist das verpönt bei den Spiele-Nerds, sagtest du gerade, oder nicht mehr so?
Ja, es hat manchmal so den Anschein, dass die Qualität dieser Jury so ein bisschen zu sehr familiär ist. Ne? Also, dass das zu sehr massenkompatibel ist. Die meisten von den Leuten, die mehr spielen, die werten die Spiele so direkt so ein bisschen ab. So, ist zu kurzweilig oder ist zu langweilig oder ist nicht thematisch oder ist ein Partyspiel. Ne? Das ist genau das, was die meisten Nerds irgendwo nicht wollen. Ne?
Aber gibt es denn überhaupt eine passende massen-nerd-kompatible Version oder ist es dann mehr so ein ein Spiel passt auf die breite Menge insgesamt und dann gibt es so ganz viele Nischen und um dann die Leute in dieser Nische dann zufriedenzustellen, muss ein Spiel dann auch genau so diese Kriterien erfüllen oder würdest du sagen, es gibt auch so Klassiker, sage ich jetzt mal, wo alle Brettspiel-Enthusiasten gleichermaßen sagen würden,
schwierig.
Es gibt ja sehr viele verschiedene Ausrichtungen. Ja,
natürlich hauptsächlich auch immer erstmal, generell geht es um die Thematik des Spiels. Ne? Es gibt viele Leute, die sich vom Thema her so ein
bisschen so Thematik
reizen lassen. Hat das irgendwas mit Sport zu tun? Ja. Hat das irgendwas mit Fantasy zu tun? Ist das ein kooperatives Spiel? Ist das ein Spiel, wo man gegeneinander spielt? Gibt es ja in allen möglichen Bandbreiten. Bei den meisten Vielspielern ist das natürlich schon irgendwie so, dass sie sagen, ich will auf jeden Fall für mein Geld eine gewisse Spielerfahrung wieder reinbekommen. Und die sagen, okay, wollen was Komplexeres haben, was von den Regeln her fordernder ist, wo man einfach sich strategisch so ein bisschen ausleben kann. Bei den meisten Familienspielen oder gerade bei, ich sage jetzt mal, bei diesem Spiel des Jahrespreis ist das, wie gesagt, das ist ein massenkompatibles Produkt. Ne? Man sagt, okay, ich packe das aus, lese die Anleitung 10 Minuten, go, kann ich das spielen. Ne? Das ist das, was die meisten Vielspieler ja einfach nicht wollen. Ne? Die wollen natürlich immer irgendwie, weil die so viel spielen.
Und ein bisschen nach Spieltiefe,
Spieltiefe. Ne? Die wollen sich strategisch viel mehr da vertiefen, die wollen viel mehr Mechaniken erleben, Dinge ausprobieren. Und das ist das, was du natürlich, klar, mit so einem familienkompatiblen oder familientauglichen Spiel nicht so gut machen kannst.
Ja.
Aus dem Grund, ne, ist das so, viele Leute sagen, also jetzt auch in meinem eigenen Bekanntenkreis, Spiel des Jahres. Ja, ist nett, okay.
Ne, das nimmt man dann zur Kenntnis und empfiehlt es dann vielleicht anderen, aber...
Das ist halt, ne, da unterscheiden sich aber dann letztendlich auch, wie sagt man so schön, die einzelnen Geschmäcker, ne, sage ich jetzt mal. Letztendlich, bei mir ist es auch so eine Geschichte, wo ich sage, wenn mich ein Spiel thematisch jetzt nicht fängt, ja, steht's im Schrank.
Ja, dafür gibt es halt auch sehr viel Auswahl. Ne?
Richtig. Ne? Und Das ist halt so ein Ding, wo ich jetzt sage, so bei Sportspielen oder so, da habe ich keine Ahnung, 10, 15 Stück zu Hause. Das ist so ein Ding, wo ich sage, ja, okay, wenn jetzt jemand gezielt kommt und sagt, ja, ich habe jetzt Bock auf ein Autorennspiel oder auf ein Football, weiß ich nicht was, Spiel, wo ich schon sage, okay, machen wir. Ne?
Ja.
Aber bei mir ist es auch eher so komplexere, schwerere Strategiespiele. Wo ich mich zu Hause finde. Genau das Gegenteil von der Chefetage.
Das stimmt überhaupt gar nicht. Nein, ich spiele auch gerne, bestimmte Sachen spiele ich ja auch gerne. Ne? Also das,
aber kooperative Spiele spielst du.
Total. Ja.
Aber nur mal ganz kurz, aufs Spiel des Jahres ist natürlich, ich verstehe, dass man also so ein bisschen elitär daherkommt und sagt, ach, Spiel des Jahres ist nichts für mich, ich spiele so viel anderes, aber es ist ja natürlich trotzdem gut für die Industrie wahrscheinlich, ne, das Spiel des Jahres, und macht es natürlich viel, viel populärer, diese ganze Brettspiel-Thematik, nehme ich mal an. Oder?
Also auf jeden Fall, das ist wie ein
eine Kaufempfehlung eigentlich.
Genau. Direkt, ne? Und die Leute werden ja wahrscheinlich auch angefixt. Ne? Dann haben sie das ein oder andere Spiel des Jahres mal gespielt und vielleicht entdecken sie dann, ach, das macht ja doch Spaß, vielleicht habe ich Lust auf was Tieferes.
Auf jeden Fall, es gibt ja auch so richtige Wellen. Ne? So, wenn du siehst, so bei 1995 war Siedlerspiel des Jahres, dann gab es so eine richtige Boomwelle, dann gab es eine ganze Zeit lang einen richtigen Spieleboom, und jetzt ist gerade auch wieder, warum der jetzige Spieleboom ist, weiß man nicht so ganz genau, ist ja gerade auch wieder total on vogue, dass alle Leute Brettspiele spielen. Da gibt es jetzt gar nicht so einen richtigen Aufhänger, also ich wüsste jetzt nicht keinen, wo man so richtig dran festmachen könnte, aber es ist halt gerade wieder total hip, sich zu treffen und was zu machen, und das gibt's halt schon, ne? So wie ein Schneeballsystem halt, ne? Wie bei anderen Sachen, auch wenn du ein gutes Spiel des Jahres hast, dann ist der ganze Spielejahrgang stärker.
Ich meine, das steckt ja auch vielleicht ein bisschen an, ne? Wenn da so Gesellschaftsspiele sind, die man, einer entdeckt irgendwas, und dann steckt das ja andere an und die erzählen auch darüber, das ist ja das durchaus ist halt nachvollziehbar, dass das so ein Charakter halt hat, dass sich das
über das meine ich halt auch mit dem positiven Erlebnis, ne? Wenn du halt so einen netten Abend hattest und gehst halt nach Hause und hast so richtig Spaß, dann hast du ja schon auch Lust, das wiederzumachen, und dann ist es halt ja auch einfach, muss man ja sagen, eine preisgünstige Freizeitgestaltung, weil so ein Spiel ist ja normalerweise kein Einwegartikel, sondern du brauchst es ja ganz oft. Und wenn du es dann, ich vergleiche es immer total gerne mit einem Kinobesuch, wenn du mit 4 Leuten ins Kino gehst und noch eine Packung Nachos kaufst, bist du auf jeden Fall 50, 60 Euro los. Hast aber ein Einwegerlebnis, das heißt, das ist dann weg. Und wenn du ein Spiel kaufst, was 50 Euro kostet und hast mit 4 Leuten einen Abend Spaß und hast aber dann die Möglichkeit, noch meinetwegen 25 Mal das Spiel zu spielen, weil es sich einfach nicht abspielt, dann ist das halt vom Kostenfaktor ja einfach eine Daueranschaffung, ne, die du halt wirklich super einsetzen kannst.
Wenn es nicht gerade eins von diesen Spielen ist, wo man so Sachen zerreißen und bemalen, wie so heißt
das? Exit-Spiel meinst du jetzt?
Ja, genau.
Ja, aber selbst da ist, ne, wenn du so ein Exit-Spiel vergleichst mit einem Kinobesuch mit 2 Leuten, bist du drunter und hast halt trotzdem noch weniger ausgegeben. Ich finde das auch ein schwieriger Artikel, weil ich finde, gerade so in der Zeit der Nachhaltigkeit gibt es Exit-Spiele, die ich schwierig finde, aber da gibt es ja mittlerweile auch welche, die appgesteuert sind, die man dann einfach weiter verschenken kann.
Das Genre heißt Exit-Game oder?
Escape-Room-Spiele ist, glaube ich, so der. Exit ist das bekannteste von einer bekannten, renommierten Firma. Escape Room Spiele ist so der Oberbegriff, genau.
Genau, aber es gibt auch welche, die man nicht zerreißen muss. Ich habe die zerreißen auch noch nie gespielt, ehrlich gesagt.
Ich finde das auch sehr komisch irgendwie. Ja. Also auch in dem, also selbst wenn man jetzt ein Spiel erschöpfend gespielt hat, dann gibt es ja immer noch die Möglichkeit, das ja irgendwie auch weiterzugeben und andere Leute damit irgendwie anzufixen, aber ist halt dann faktisch kaputt ist danach, also so entweder physisch oder man kann es halt nicht mehr spielen, wie auch immer, ist natürlich irgendwie ein bisschen komisch. Aber
auf jeden Fall, das finde ich auch nach wie vor, zumal wir ja zu 50% von Secondhand-Spielen leben, also wir haben ja nicht nur neue Sachen, das ist zwar so unser Hauptaugenmerk, aber wir machen ja seit vielen Jahren auch Secondhand-Verkauf weltweit und haben auch wirklich richtig alte Sachen. Ich finde es auch schwierig, aber da muss man halt wirklich, unterscheiden zwischen dem einmaligen Erlebnis, wieder mein Kinovergleich, und der Nachhaltigkeit eines Spiels, was du halt immer wieder spielst. Und da muss man halt für sich ganz deutlich unterscheiden, was möchte ich? Möchte ich so ein einmaliges, nettes Erlebnis? Dann
ein Event
halt, dann ist es ein Krimi, den kann ich auch nur einmal spielen. Ja, da gibt es halt wirklich ganz coole Sachen. Da muss man halt für sich so im Kopf, glaube ich, einfach auch so überlegen, was man halt da haben möchte.
Ja, der Vorteil von einem Kinobesuch ist natürlich, die Regale werden nicht vollgestellt.
Bei einem Exit-Spiel ja auch nicht. Der schmeißt
du ja dann weg. Ja zu Hause oder im Keller.
Nein, vergleich hinkt, weil das gibst du weiter und schmeißt es weg. Nein, das ist leider.
Ich ziehe das auch immer heran, um mich selber zu beruhigen, dass das ja im Kino wäre viel teurer gewesen. Ja,
auf jeden Fall. Bist du schon an dem Punkt, wo du ein Spiel kaufst und ein anderes Spiel wegtun musst, weil dein Platz zur Neige geht?
Nee, noch nicht.
Dann noch nicht. Habt ihr ja noch Glück.
Genau, nee.
geht schneller als man denkt.
Ja, genau. Es ist auch bald, egal. Auf jeden Fall, letztes habe ich tatsächlich ein Spiel, das hatte ich bei euch Second End geholt, das konnte man auch nur einmal spielen, quasi durchspielen, und das habe ich dann wieder verkauft. Das genau. ist ja dann
aber das ganz ist ja gut. Gerade das Nachhaltige dran, das finde ich genau. ja besonders gut. Ne? Und selbst dann kannst du es ja auch wieder zu uns bringen, wir nehmen es dann ja sogar zurück und suchen einen neuen Besitzer.
Ja. Ja, das ist schon ganz schön. Würdet ihr denn sagen, dieses Hobby-Brettspielen unterscheidet sich von anderen Hobbys in irgendeiner Art und Weise grundsätzlich? Oder gibt es auch Ähnlichkeiten zu anderen Sachen? Oder gibt es da irgendwie ein paar Besonderheiten, auf die man in diesem Hobby hinweisen kann, was so die Community angeht, die Leute drumherum? Gibt es irgendwas Besonderes?
Schon bin ich froh, dass es nur eine reine Hörfunktion ist und keine mit Sicht. Ich muss mich so ein bisschen schmunzeln, weil es wie bei allen Hobbys, wenn man sich das so vorstellt, auch da sehr spezielle Charakter gibt, die halt dieses Hobby so richtig leben. Also wir haben da schon sehr spannende Sachen erlebt, auch so im Laden, so wirklich verrückte Menschen, gerade bei den Rollen- oder Fantasy-Spielen. Da gibt es schon Menschen, die das Hobby eher so als Lebenseinstellung benutzen und das auch mit auf den Alltag transportieren. Okay. Da muss ich mal so ein bisschen schmunzeln, aber ja, jedem das Seine, ne?
Ja. Ich kann mich schon anschließen.
Aber gibt es so konkrete Beispiele, was das noch so auszeichnet, das Hobby? Im Gegensatz zum Beispiel, wenn man, also vielleicht so ein naheliegendes Vergleich wäre ja Videospiele, Brettspiele. Beides hat mit Spielen zu tun.
Also beides sehr nacheinander, ne? Letztendlich.
Ja, genau, aber hat ja trotzdem eine relativ starke Unterscheidung. Also das eine spielt man wahrscheinlich eher alleine.
Zumindest auf den ersten Blick, ne?
So genau, schon genau, aber wie würdet ihr sowas abgrenzen voneinander, Videospiele, Brettspiele?
Weil Brettspiele erfordern eine sehr viel höhere Sozialkompetenz.
Nicht, wenn du es alleine spielst.
ja. Nicht. Da sind wir bei meinem Lieblingsthema kooperative Legacy-Spiele, die ich mit mir allein zu Hause spiele, da hast du dann das Gleiche, ja?
Ja, okay.
Aber
was ist denn ein Legacy-Spiel? Das klingt jetzt nach einem.
Das ist ein Spiel, Fachbegriff. Das, ich sag mal, ein Kampagnenmodus, nenne ich es jetzt mal, einfach hat. Das heißt, du spielst eine gewisse Reihenfolge von Szenarien ab, erlebst da einen Handlungsstrang, der endlich ist, irgendwann. Ja. Das ist so, als wenn du ein Buch liest, wie ein Abenteuerbuch aus den 80ern. Natürlich viel, viel mechanischer und viel, viel kleinteiliger, was die Spielregeln angeht. Wenn du am Ende angekommen bist, hast du das Ganze erlebt, hast das Ganze konsumiert, hast die Story mitbekommen und dann ist es eigentlich, aus dem Grund nennt man es Legacy, vergänglich, für dich eigentlich hinfällig, das Spiel nochmal spielen zu wollen, weil du die Story erlebt hast. Also es macht für dich jetzt keinen Sinn oder es gibt dir keinen weiteren Anreiz, dass nochmal spielen zu wollen. Da kommen so zusätzliche Spielelemente rein, wie, ich sag mal, Umschläge, Dinge in kleinen Kisten, die du im Spielverlauf öffnen kannst. Dann hast du irgendwas geschafft im Spiel, kannst du einen Umschlag öffnen, in dem Umschlag ist eine Information drin. Beispiel sind irgendwelche Aufkleber bei, die das Spielbrett verändern oder Informationen, die die Spielregeln ändern. Solche Geschichten sind das. Ne? Du erlebst dann halt so eine komplette Story oder halt so eine komplette Geschichte. Das Spiel wird sich im Spielverlauf an dich oder an deine Gruppe anpassen, wenn du jetzt beispielsweise anfängst, das Spielbrett mit Aufklebern zu bekleben oder irgendwelche Karten zu zerreißen oder mit dem Spiel auf so eine
Weise. Das klingt ja so ein bisschen wie dieses Exit-Game auch, weil wenn du die Story da einmal durch hast, ist das dann nicht auch eigentlich uninteressant. Prinzip, ne? Genau. Nur, also selbst wenn es jetzt nicht destruktiv ist, aber wenn du es einmal gespielt hast, dann ist wahrscheinlich auch eher uninteressant, das dann nochmal zu spielen.
Genau, oder? Richtig. Es ist ein ähnliches Prinzip, nur dass die Exit-Spiele sind halt viel, viel massenkompatibler. Da sind wir wieder bei dem Thema. Die sind so gemacht, das packst du aus, legst du auf den Tisch, liest dieses
Heft. Das ist wirklich wie ein Buch wahrscheinlich, ne? Genau. So einmal durch.
Du kannst dann loslegen. Ne? Bei diesen Spielen, die jetzt so einen Legacy-Charakter haben, die sind meistens, nicht immer, aber schon komplexer. Ne?
Die spielt man dann wahrscheinlich über mehrere Runden hin, also das spielt man nicht an einem Abend durch, so eine Box dann.
Wie heißt dieses Spiel?
Pandemie Legacy, Staffel 1.
Ja. Das ist eins der besten Beispiele. Genau, das ist ja so eins. Ne? Ja. Das war so das erste große, was ganz viel Story, was auch wirklich großartig ist, muss man dazu sagen. Das ist so ein Ding, da waren es erstmal Umschläge drin, die konnte man aufmachen, da passieren Dinge und ich muss das Spielbrett bekleben und Karten zerreißen. Gut, nochmal Karten jetzt zerreißt, da dahingestellt.
Genau, wir haben sie nicht zerreißen,
wir haben
Kleber drauf gemacht.
Wir haben die auch alle schön in so einen Umschlag
gemacht. Genau.
Aber das ist halt, wenn man da durch ist, das hat bei uns, ich glaube, 14, 15 Spielabende, wenn ich mich recht erinnere, so um den Dreh gedauert. Das ist schon eine coole Story. Das ist ein cooles Erlebnis. Ne?
Ja.
Also da hat mir eine Menge Freude mit.
Was gibt es noch so für, wenn, also in so großen Genres oder Thema, wie würde man das?
Oder Genre ist schon, denke ich.
Es gibt halt Worker-Placement-Spiele, das ist so das ganz Klassische. Ne? Du hast, alle haben das gleiche Grundprinzip, alle haben den gleichen Ausgangspunkt und versuchen halt auf ihrem Ausgangspunkt was aufzubauen und hinterher wird verglichen, wer es am tollsten gemacht hat. Das ist so ein
Beispiel, wer
Siedler ist halt so ein altbackenes Beispiel und von den neueren, das ist jetzt gerade ganz neu, Tiny Towns zum Beispiel ist alt 1, wurde halt auf einer relativ niederschwelligen Regelbasis ein recht unterschiedliches Spielszenario halt aufbaust. Ne? Das ist eine kleine Stadt, die ist am Anfang brach und du musst halt Gebäude in deine Stadt bauen und wer hinterher die tollste Stadt hat, gewinnt das Spiel.
Worker Placement heißt das.
Worker Placement. Ah, ja, die Anglizismen sind auch bei Brettspielen sehr verbreitet, das ist leider so.
Obwohl das ja so ein deutsches Ding eigentlich ist, oder?
Brettspiele
nicht mehr, aber so.
Ja, die Amerikaner sind schon mit ihren ganzen hochtrabenden, riesen, epochalen Spielen, die halt gerade jetzt wieder so das Metier der Geeks anspricht, schon sehr schnell deutlich nachgerückt. Ne? Das ist halt schon so diese Fantasy Flight Games, das ist einfach schon sehr mächtig. Ja.
Fantasy Flight, was, ich übernehme die Rolle der blöden Frage,
weil ich bin
sehr viel mehr im Thema als ich.
Ja. Also, Fantasy Flight sonst ist einfach ein rutschen wir sonst zu sehr ab und keiner versteht, genau, sehr gut.
Das ist halt einfach ein riesig großer amerikanischer Hersteller, der viele Lizenzen kauft, unter anderem die Star Wars Lizenz halt jetzt inne hatte. Die machen sehr kleinteilige Miniaturenspiele mit ganz viel Zukaufsachen, die halt super populär sind, auch bei uns.
Aber jetzt nicht Spiel des Jahres, Massen.
Nein, gar nicht.
Also ich meine, die Nische ist ja auch groß, ne?
Ja,
also
total.
Okay.
Nee, schon eher, was die Vielspieler angeht, die haben schon wirklich spezielle Titel, die haben auch viel Schrott, ne? Klar, wie jeder große Hersteller, aber die haben halt auch schon wirklich so Kassenschlager. Twilight Imperium. Zum Beispiel habe ich gehört, wird hier von bestimmten Menschen anwesend gerne gespielt.
Zu viert. Es steht sogar da hinten in der Kiste. Ja.
Schnell in der Folge.
Ja, ist aus Versehen im Büro.
Hätte spontan einen Termin.
Ja, aber das, was mir gerade eben einfällt, das war ja, Dirk hatte ja auch dann, wann hattet ihr damit angefangen?
Also vor anderthalb Jahren etwa.
Anderthalb Jahren schon?
Ja, da habe ich das so wiederentdeckt für mich.
Twilight Imperium.
Twilight Imperium habe ich vor einem guten halben Jahr angefangen. Genau.
Weil Dirk hat es erzählt, ich dachte, oh, das klingt aber super interessant und so. Und dann hat Dirk gesagt, ja, das ist, aber dauert ein bisschen länger. Und dann war ich da auch erst ein bisschen abgeschreckt. Und dann waren wir jetzt über Karneval auf der Karnevalsflucht in der Eifel und haben dann da zwei Nächte, könnte man eigentlich sagen.
Ja, zwei Nächte gespielt.
Einmal so bis 4, einmal bis 5 morgens da gespielt. Und das ist schon, du musst halt diese Einstiegshürde quasi nehmen, um das dann, also um halt wirklich, du musst es halt erleben, um das dann da davon angefixt zu werden. Das hat auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Und jetzt muss ich gucken, wie ich das einmal im Monat oder so, je nachdem,
einmal im Monat, zweimal
in der Ferie. Ja, das war doch bisher
ja,
so
es die, ist, ja, die Kadenz, in letzter Zeit, ne? Sehr oft gewesen.
Genau.
Das wird ja sicherlich wieder abnehmen,
die Aber, Kadenz. Aber, ja, das muss man ja auch, den Platz muss man ja auch quasi auch irgendwie schaffen. Ne? Also das war ja doch ein sehr
zeitlich und räumlich, genau.
Zeitlich, räumlich, genau. Genau, definitiv nicht massenkompatibel. Also
nein, da gar nicht.
Die eine Hälfte rollt mit den Augen und die andere Hälfte sagt, oh, das klingt aber interessant.
Ja, ist schon spezifischer.
Ist also auf jeden Fall, ja.
Auch mal eben nicht so leicht erklärt.
Was ist das für ein Genre? Ja. Twilight Imperium, ist das auch Worker Placement?
Ja, das geht eigentlich hauptsächlich in Richtung Area Control. Also man versucht irgendwo, englischer Begriff, ne? Man versucht so viel Fläche wie möglich zu okkupieren, einzunehmen, zu halten, dadurch Punkte zu generieren. Wobei bei Twilight Imperium natürlich noch so andere Elemente mit reinkommen, wie Handel, soziale Interaktion mit den Spielern, man kann sich verbünden.
Ist wahrscheinlich nie immer 100% trennscharf, würde ich erstmal
sagen. Nee, das ist so ein Spiel, das ist so ein bisschen, so ein bisschen Mischmasch. Ne? Diese soziale Komponente ist tatsächlich, je nachdem, mit wem man das spielt, kann ganz gut eskalieren.
Ja.
Sag ich jetzt mal liebevoll. Ja, also das kann schon richtig zankig werden. Ist halt auch interessant, einfach, das steuert so ein bisschen das Balancing des Spiels. Wenn man sieht, dass ein Spieler punktetechnisch total abzieht, weil er das öfter gespielt hat, ist das für die anderen Spieler immer noch ganz interessant. Man kann sich einfach stumpf gegen ihn verbünden und den runterkloppen. Ja. Also das funktioniert bei uns auch.
Das haben wir auch schon ein, zwei Mal gemacht.
Ja. Das ist so eine Komponente, die so ein Spiel halt bietet. Und das macht es natürlich auch interessanter als jetzt irgendwie so ein rein strategisches, ich baue jetzt hier irgendwie einen kleinen Punktemotor und habe keine Interaktion. Das ist der Grund, warum wir auch sehr gerne Twilight Imperium spielen.
Mhm.
Ist halt immer, jedes Spiel ist halt so ein Erlebnis. Ne?
Ja.
Ich weiß halt noch, keine Ahnung, wie es beim vorletzten Mal war, ne? Wer genau wie, auf welche Art und Weise gewonnen hat und wer verloren hat und wer nachher angepieselt war und wer
nicht. Ne? Ja.
Also das ist immer so ein Spielerlebnis, wo man noch ein Jahr später darüber nachdenken, so, okay, das war schon.
Ja, dann, ich habe manchmal das Gefühl, danach muss man sich einmal in den Arm nehmen, damit das dann auch wieder alles wieder zurückgesetzt ist, so diese.
Stimmt.
Und dann solltet ihr vielleicht demnächst mal eine kleine Runde runter als Absacker spielen, nach einer Runde Twilight Imperium, dann habt ihr das so richtig.
Das geht doch schnell, das dauert nur 3 Stunden.
Genau.
Zum Runterkommen,
Zum Runterkommen, genau.
Was haben wir noch so für große Kategorien.
Genau, noch so, ja, also Worker Placement, Area Control. Dann hat
Euro Gaming ist doch so ein ganz großer Begriff. Euro
ja, das finde ich immer so ganz.
Da kann ich mir jetzt gar nichts unter vorstellen.
Genau, das müsst ihr mal versuchen zu definieren, was das genau ist.
Ah, alle zeigen auf mich. Das ist meistens ein sehr kleinteiliger Punktemotor, nenne ich es jetzt mal. Die meisten ja. Eurogames besitzen ein nicht so hohes Maß an Interaktion. Das heißt, jeder Spieler spielt so ein bisschen eher solitär vor sich hin, versucht. Ja. In irgendeiner Art und Weise, was die Mechanik des Spiels bietet, ob das jetzt Karten sind oder ob das ein Spielbrett ist oder ob das irgendwas am Material ist. Damit versuche ich mir meistens eine Art von Punktemotor zu bauen.
Ja.
Über verschiedene Kartenkombinationen oder Teilekombinationen, die ich habe. Das heißt, ich versuche mir irgendwie mit dem, was ich habe, so eine Art von Punktemotor zu bauen, der mir jede Runde irgendwie eine gewisse Anzahl an Punkten bringt.
Mhm. Hast du ein repräsentatives Beispiel?
Da gibt es relativ viele.
Also das Eurogame gerade.
Ja, wenn mich einer fragen würde, würde ich immer sagen Concordia von MacGertz. Ich weiß nicht, ob du es kennst.
Nee, also vom Namen her habe ich nicht gespielt.
Ja, hab ich nicht. Das ist so ein Ding, wo ich sage, wenn ich ein Eurogame spiele, ist das so.
Okay.
Das Eurogame für mich.
Ja.
Das ist ziemlich zugänglich tatsächlich, hat nur 4 Seiten Anleitung.
Ja.
Das ist so für mich so ein totales Referenzprodukt, was so ein Spiel angeht.
Das letzte Spiel des Jahres, das ein Eurogame war.
Das letzte Spiel des Jahres, das ein Eurogame war.
Oh, ich glaube, das gibt es gar nicht. Also bei den Kennerspielen gibt es vielleicht. Bei den
ist Flügelschlag nicht ein Eurogame?
Nee, nicht so richtig.
Nicht so richtig.
Ja, so, ja, schwierig. Das ist schon wieder so ein. Flügelschlag ist so ein Mischmasch.
Ja.
Würde ich jetzt nicht unbedingt als reines Eurogame. Eigentlich ist es eher ein Engine-Builder.
Okay.
Ah, wie das Neues.
Wo ist natürlich auch so ein Punktemotor, könnte man das übersetzen.
Ja, genau, richtig. Aber es ist
Agricola
nicht so,
vielleicht.
Ja, Agricola.
Das ist
ja,
so doch, halt, das war auch mal Kenner. Unter Vorbehalt, ich glaube, mit Agricola ist Kennerspiel des Jahres.
Das war jetzt mehr so aber die Frage, so, in was ja. vielleicht ein
aber
sehr bekanntes.
Auf jeden Fall, man sieht schon, es ist schwierig, das so ganz klar zu bezeichnen, ja, genau. oder?
Es ist schwer. Die meisten Spiele schlagen immer so eine Grätsche über, ich sag mal, 1,5 bis 2 Genres.
Ja.
Liegt jetzt auch so ein bisschen daran, dass wir das überhaupt gar nicht machen, sondern bei uns ist einfach so, wir gucken was an und dann gefällt uns beiden, gefällt eher den Herren,
okay.
gefällt eher allen und ist massenkompatibel. Also so, wir machen jetzt nicht so Klassifizierung von Spielen, sondern wir gucken halt, wie es ins Programm passt, also zu uns halt. Ob es einer von uns mag, wenn so ein Spiel, es gibt auch Spiele, die sind total gehypt, alle finden die super und wir finden sie aber einfach weder vom Thema noch von der Umsetzung so toll, dass einer von uns das spielen mag.
Und dann kommen sie auch nicht ins Programm.
Ja, dann haben wir sie da, solange sie neu sind, aber dann dürfen sie auch wieder ausziehen.
Okay.
Also du kennst ja auch unser Platzproblem.
Ja.
Also wir haben da auch dann mal Mut zur Lücke. Wenn keiner von uns überzeugt war von dem Spiel, dann müssen wir das auch nicht da haben.
Ja. Wie viele Titel habt ihr denn gerade?
Da wir noch analoge Inventarlisten führen, können wir das immer nicht so genau, punktgenau sagen.
Größenordnung.
Also wir haben so ungefähr 5000 neue Titel, aber Karten und Brettspiele und ungefähr 20.000 gebrauchte.
Das ist ja schon eine ganze Menge. Weil,
das ist also eine ganze Menge, ja.
Also korrekt. So groß ist euer Laden ja nicht, das ist ja schon.
Aber wir sind Stapelmeister.
Ah, kann man gut Tetris stapeln. Quasi in
20.000 unterschiedliche gebrauchte Spiele etwa. Krass.
Ja, wir haben ja noch das Außenlager, ja.
Ah, okay.
Das Außenlager. Ja, da weiß keiner so richtig, wie viel da noch
steht. Also archiviert haben wir, also wirklich archiviert, katalogisiert. Im Laden sind ungefähr 7000 Secondhand-Titel unterschiedliche und halt 5000 neue und dann kommt halt das ganze unarchivierte Zeug dazu, was ungefähr nochmal die gleiche Menge ist oder auch mehr. Das weiß keiner. Ja, wir haben halt das Außenlager.
Okay.
Plus die inzwischen durchschnittlich 50 Spiele, die Kunden als Secondhand-Ware reinbringen.
Ja, also das ist einfach mit dem Secondhand, das ist halt sich über die Jahre wirklich ganz schön doll vermehrt, dass halt wirklich fast täglich jemand kommt und was reinbringt. Mal
aber
2 Titel,
ja gut,
mal 10
ne?
Titel. Ja, klar,
ist eigentlich schön, dass die Leute dann sagen, sie spielen sie nicht mehr, geben sie ab.
Ja, super.
Und das die Sachen werden ja eigentlich nicht alt, ne, im Grunde.
Die werden erstens nicht alt und zweitens geht bei einem Spiel, was gepflegt behandelt wird, ja auch nichts kaputt.
Ja.
Ne? Wenn du jetzt nicht gerade ein Legacy-Spiel hast, bleibt das ja alles instand. Ne? Wenn du jetzt halt nicht dauernd Chips und Cola beim Spielen hast, riechen auch die Karten nach 20 Mal Spielen noch gut.
Ja.
Und ja, warum sollte man das nicht machen? Gerade wenn alle immer von Nachhaltigkeit sprechen. Ne? Das ist halt ein Spiel, was ich nicht mehr spiele und das gibt es definitiv, also bei uns auch. in meiner Familie, meine Kinder sind sehr unterschiedlich alt, haben wir ganz viele Titel, die spielen wir 3 Wochen jeden Tag und dann spielen wir es aber auch nicht mehr.
Mhm. Dann sind's out.
Ja, dann ist, kommt was Neues, was alle gut finden und dann ist es halt, ne, dann haben wir was Neues, was sie jeden
Tag spielen. Das ist ja auch für die Käuferseite ja genauso interessant, ne, weil man dann, wenn man dann euch dann kennt und weiß, dass ihr euch mit dem Thema sowieso beschäftigt und dann quasi, also man kauft dann nicht die Katze im Sack, sondern wenn man dann wahrscheinlich ein gebrauchtes Spiel kauft, dann habt ihr euch das ja angeschaut. Ihr würdet ja wahrscheinlich dann auch nicht ein völlig runtergerocktes Spiel dann, sei denn es ist irgendwie so ein exklusives, altes Sammlerstück oder sowas in der Richtung. Also man weiß dann halt auch, was man halt bekommt. Ne? Ist halt nicht wie bei eBay Kleinanzeigen irgendwie, wo man dann keine Ahnung hat, was da eigentlich...
Wir zählen die Spiele ja auch alle. Relativ interessanter Job.
Ja, geht so. Also das machen wir tatsächlich, wir zählen wirklich alles nach und schreiben halt auch drauf.
Ne? Also ihr guckt, ob das vollständig ist und ob die Anleitung da ist und
wie der Zustand ist. Wir haben auch so ein Schulnotensystem, wie die Zustände von den Spielen sind und haben auch auf verschiedenen Plattformen unsere Spiele im Angebot. Also auf Boardgame Geek kann man einmal einen kleinen Teil unserer Secondhand-Spiele sehen. Da kann man auch als Kunde gucken. Alles andere ist halt noch wirklich sehr analog. Das ist das Problem bei Spielen. Alles, was von nur vor 1995 ist, hat nicht unbedingt einen EAN-Code. Das heißt, zum Katalogisieren, Barcode, genau, das ist dann nicht so einfach. Das heißt, das ist sehr analog. Das heißt, man macht sich jetzt die Mühe und beklebt die das mit einem Barcode, aber bei einem Spiel für 1,50 Euro
verkauft. Ja, das ist dann irgendwann,
ja, ist das halt immer so eine Milchmädchenrechnung, wie man das macht. Und das heißt, da muss man uns dann wirklich fragen und wir durchforschen dann unsere Listen und entweder haben wir es da oder nicht.
An die Vollständigkeit habe ich gerade eben gar nicht gedacht, bei dem, dass man das kontrolliert, aber das ist ja nicht schlimmer, wie du fängst an, das Spiel zu spielen und stellst dann fest, es ist gar nicht vollständig.
Nein, das ist
dann
ganz furchtbar.
Das ist unter Umständen ja dann auch blöd.
Also
das
ist wahrscheinlich sogar noch wichtiger als der optische Zustand im Zweifel.
Ja, richtig. Ja.
Meistens naja, der Geruch ist auch nicht so außer Acht zu lassen.
Okay, das glaube ich auch.
Also nachdem, so
wenn das dann irgendwo in einem feuchten Keller gelagert.
Also da gibt es schon verschiedene Faktoren,
Okay. Okay, also dann, das heißt irgendwie, aber was ist das jetzt mit irgendwie Worker Placement, so Eurogames oder?
Naja, es gibt noch Roll and Write und Draft and Write und Deckbilder. Also es gibt noch tausende Kategorien, die du jetzt halt aussuchen kannst. Und da kannst du auch im Prinzip ja jedes Spiel fast in 2 Klassen einordnen. Aber das ist ja, ist nicht unser Hauptaugenmerk. Also wir sind ja jetzt nicht so die Spieler, die gucken und sagen, wir spielen jetzt nur Deckbuilding Games.
Also ihr geht, das ist wirklich mehr so Präferenz der Leute. Viel Interaktion, wenig Interaktion, was die Leute wünschen. Irgendwie viel Ärgerfaktor, wenig Ärgerfaktor untereinander.
Und auch ganz egoistisch, ne? Also, also wir gucken auch natürlich erstmal, was uns gefällt, weil du kannst ein Spiel natürlich nicht glaubhaft jemandem verkaufen, wenn du es völlig abstoßend findest.
Ja, klar.
Also ich kann natürlich sagen, das Spiel ist gut, es hat einen guten Mechanismus, spricht mich aber nicht an. Hatten wir gerade schon. Aber der Spielmechanismus stimmt halt trotzdem.
Ja.
Ich würde es aber nicht wieder spielen. Also ich würde Ohne Flamme jetzt nicht nochmal spielen, weil...
Das war gut.
Du hast ja zweimal verloren, da kann ich ja
nicht. Das, das kommt dazu.
Dürfen wir das irgendwann mal spielen. Ja.
Und, aber das Spiel ist ja gut. Ne? Das ist ja, hat einen super Mechanismus, hat ein super Preis-Leistungs-Verhältnis, ein schönes Artwork, eine gute Grafik. Wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben, hat einen wirklich vernünftigen Preis, für den ich mich mal kurzweilig beschäftigen möchte. Eher danach. Also wir suchen jetzt nicht gezielt aus und gucken, ob wir jetzt noch das 25. Roll-and-Write-Spiel brauchen, weil wir den Menschen, die halt das spielen, 25 Titel zeigen wollen.
Ja.
Sondern wirklich, also Thema, Spielmechanismus ist das Wichtigste. Bei mir auch immer Optik.
Ja, Optik ist für mich auch.
Also finde ich total wichtig.
Auf jeden Fall.
Ne, wenn es schon ansprechend ist. Es gibt gerade so eine minimalistische Serie von Spielen, die halt so ganz wenig drauf haben, auch ganz wenig Schrift und so. Spricht mich sofort an, gucke ich sofort ein zweites Mal hin, weil ich das einfach total reizvoll finde, weil ich da dann auf jeden Fall das Spiel in die Hand nehmen muss und hinten drauf gucken muss, weil ich allein durch den Titel und das Bild überhaupt nicht weiß, was das vielleicht ist. Mhm. Ja, also wenn das ein gutes Artwork hat, dann finde ich das schon auf jeden Fall immer noch einen zweiten Blick wert. Wenn ich das dann aufmache und was ich zum Beispiel bei Flügelschlag fand, eines der schönst designten Spiele, wirklich super hübsch, ganz schön, aber dann habe ich da so ein billiges Plastik-Ablagekartending drin. Das hat mich total gestört.
Ja, die Box ist ein bisschen anders.
Ne? Also so, das sind so bestimmte Sachen, die mich halt dann wirklich auch davon abhalten würden, so ein Spiel, also ich habe das zum Beispiel auch nicht, weil mich das wirklich stört.
Ja.
Obwohl das ein gutes Spiel ist und toll aussieht und so, aber ist für mich nicht zu Ende gedacht.
Ja.
Finde ich schade. Also gerade bei sowas, wo man wirklich auf sowas Wert legt. Ne? So,
ja.
Ja.
Ja, stimmt, die Box ist ein bisschen rappelig. Ne?
Ja.
Das habe ich auch gemerkt.
Also die Boxen werden dann auch noch beurteilt. Ja, nicht nur das nicht Design. Nur die,
also von außen ist es halt total schön und ansprechend. Das ist halt super
und die Karten
schön.
Ja auch. Das ist alles schön, alles,
alles außer ist diese Box. Alles schön, außer ja, dieses Kartenablage-Ding. Ne? Da hast du da so ein Billig-Plastikteil.
Das ist so ein kleines Pappvogelhäuschen, wo man die Würfel reinwirft. Ja, dann kommt die unten raus als Futter. Ja. Super. Aber diese Box ist tatsächlich so ein bisschen, passt nicht da rein.
Ich meine jetzt mal.
Die steht ja auf dem Tisch. Also die hat einen spielmechanischen
Effekt. Genau, die ist nicht nur zum Verpacken, sondern die hat halt ein Spiel. Also jetzt okay. Das Spiel entscheiden oder so, es ist eigentlich nur so was zum Karten ablegen, zum drauflegen. Aber es steht halt auf dem Tisch und
aufbewahrt tatsächlich.
Aufbewahrt. Genau. Okay, das ist aber was anderes. Ich wollte halt euch ja schon als wirklich, das ist aber schon sehr picky, wenn man jetzt die Box oder so verpackt ist. Das,
nein, überhaupt
das Plastik
nicht.
Fühlt sich nicht gut an.
Ja, sowas hatte ich letzte, da habe ich ein Spiel bekommen und da das ist so komisch verpackt, der Deckel geht nicht vollständig zu. Geht so schief
was
zu.
War das?
Reavers of Midgard in der Spieleschmiede-Edition. Okay. Da ist so viel, es ist so komisch verpackt, der Deckel geht nicht richtig zu. Das sind so
Kleinigkeiten, auf die ich auch sehr stark
achte. Das ist ganz doof und dann steht das so schief im Regal.
Kann ich nachvollziehen, aber ich glaube, da so
ein
Problem für die Masse ist das sicherlich nicht, wenn das Verpackungsmaterial und
das ein
bisschen knackert oder
überschritten.
Möglicherweise. Nee, aber ja, ich würde auch sagen, also weil so ein Brettspiel ist ja ähnlich wie so ein Buch, ne? Es ist, man fasst das an, man hat das irgendwie am Tisch, die Leute, also die Haptik, Optik ist schon entscheidend, oder?
Ich lege da so ganz großen Wert drauf.
Also
wenn das so ein totales Trash-Spiel ist, es gibt halt Spiele, wo ich auch einfach sage, ich nenne jetzt einfach mal ein Beispiel, was ein wirklich super gutes Spiel war letztes Jahr, war Carpe Diem von Stefan Feld.
Ja.
Auch so ein leichteres, nicht unbedingt Eurogame, eher so ein Mischmasch aus Carcassonne, Plättchen legen.
Ja.
Ne? Mit so ein bisschen, ja, da werden schon die Augen gewinnen. richtig schönes Spiel, spielt sich super rund, ist total geil, hat richtig viel Freude gemacht. Ich habe die Kiste aufgemacht, gucke da rein und denke, ich bin in, keine Ahnung, 1992.
Ja.
Ne? Da waren Pappmarker bei, super dünn, du hast sie ausgepöppelt an den Seiten, sofort ausgefranst.
Ja.
Das Spielbrett, total dunkel. Ne? Ich bin teilweise farbenblind, ist dann ein bisschen schwierig.
Kenne ich das Problem.
Die Marker in grün und leicht dunkelgrün.
Ja, genau. Ja. Oder hellgrün und
oder so
also, ne, hellgrün
so
und gelb.
Einfach so ein Ding, wo ich sagen würde, okay, das kann man jetzt so, ich weiß nicht, das hätte man einfach so in der Produktion eigentlich sofort merken müssen, dass das vielleicht irgendwie ein bisschen underproduced ist.
Ja,
ne?
Ja.
Wollte ich aber sonst sagen, super Spiel, ne? Spiele ich auch gerne. Macht richtig Spaß, ist cool, aber inzwischen habe ich angefangen, mir mit einem schwarzen Filzstift die grünen und dunkelgrünen Plättchen zu markieren.
Hast du dann grün drauf geschrieben?
Auf die ich habe einfach einen kleinen Punkt drauf geschrieben. Also meine Kinder haben Punkte.
Ja.
Das ist einfach so ein Ding, wo ich sage, so okay, da hätte man, das wäre viel, viel mehr eingeschlagen, wenn das Artwork auf der Box einfach ein bisschen schicker gewesen wäre und wenn das vom Material her ein bisschen besser wäre.
Ja, und das ist bei uns, wir haben immer so einen Stapel auf dem Tisch liegen, siehst du ja, und da ist immer so ein, ne, da kommen immer die Sachen, von denen ich gerne hätte, dass wir sie mal ausprobieren, und wenn die optisch keinen von uns ansprechen, dann siehst du auch ganz schnell, wie das von ganz oben
nach
ganz unten wandert, und irgendwann kommt dann der neue Schub, jetzt war gerade die Spielemesse in Nürnberg, dann kommen die ganzen Neuheiten und dann werden sie auch einfach unbetrachtet ins Regal gestellt, weil, also mal ehrlich, wir haben bei jeder Messe ungefähr 1000 Neuerscheinungen. Letztes Jahr in Essen hat es zum ersten Mal die 1000er-Marke geknackt mit Neuerscheinungen, davon effektiv in den Laden kommen, lassen wir uns ungefähr 40%. Die schaffen wir nicht alle zu spielen.
Ja,
natürlich
klar.
Nicht. Aber so viel Lebenszeit haben wir einfach nicht. Aber die gucken wir uns halt schon an. Und wenn sie dann halt nicht mal es schaffen, dass wir die Folie aufmachen und reingucken, dann ist halt schon schade.
Ja.
Ne? Also das ist halt, dadurch geht natürlich auch ganz viel an uns vorbei. Also wir kennen bei weitem nicht alles. Also wir haben schon viele
Sachen
in der Hand.
Wenn 1000 Sachen rauskommen, das kann man ja nicht alles kennen.
In Nürnberg Spielemesse.
In Essen kommen die meisten Neuerscheinungen, weil das ja eine keine Fachmesse ist, sondern eine Publikumsmesse. Das heißt, da gibt es ja auch ganz viele Kleinverlage, die direkt dann da verkaufen und dadurch auch erst eine Chance haben, überhaupt dieses Spiel an den Markt zu bringen. In Nürnberg sind es nicht ganz so viele, das sind eher die großen Verlage, weil das auch teuer ist und das ist eine reine Fachmesse. Da sind eher die großen Verlage, die ihre Neuheiten präsentieren, und da kannst du halt auch als Händler dann gucken und Sachen anfassen. Da ist fast jedes Spiel als Prototyp oder als fertiges Spiel einmal schon da, sodass du auch siehst, was du kaufst.
Und wie heißen die Messen in Nürnberg und Essen?
In Nürnberg ist das die International Toy Fair. Das ist aber, wie gesagt, eine reine Fachmesse, aber eine Spielwarenmesse. Da ist Brettspiel
also ein Teil davon.
Ein ganz kleiner Teil davon. Also
okay,
da gibt es halt auch Weihnachtsschmuck, Barbies, Schultaschen, Eisenbahnmodelle und
okay, also die ist auch riesig, ne? Die
riesig,
die.
Ja, riesig. Das ist also von der Fläche her. Ich bin nicht ganz gut im Schätzen, aber im Schätzen, also Essen ist ja schon ziemlich groß.
Ja.
Ich würde mal sagen, dreimal so groß wie Essen. wenn du alle Hallen siehst. Aber ja, da sind dann halt zwei Hallen, wo es wirklich Brettspiele gibt. So ein paar Kinderspielverlage, die dann halt in Kinderspielzeughallen mit versteckt sind, aber riesengroß. Und da gibt es halt auch aus aller Welt Sachen. Aber von den Brettspielen fast, na, sag mal, 80% deutsche Verlage. Da sind ein paar internationale Verlage da, aber halt nicht so viele.
Mhm. Nochmal die nächste Frage wieder. Also das waren diese 1000 Titel, die du sagtest, die in Nürnberg.
In Nürnberg sind das halt die Sachen, die übers Jahr erscheinen. Das ist ja, ne, dadurch, dass es eine Fachmesse ist, dann zeigen die Verlage ihr Programm, was übers Jahr kommen soll. Da sind auch schon Sachen bei, die dann wirklich erst effektiv in Essen erscheinen. Und in Essen ist ja wirklich dann auch so, dass wenn die Messe in Essen beginnt, sollten die Sachen möglichst auch da sein, weil die Leute, das sind halt die Nerds, die gehen dahin, die wollen das an dem Tag, wo die Messe aufmacht, kaufen.
Und die Messe ist im Oktober dann, ne?
Die ist im Oktober, jedes Jahr im Oktober in Essen.
Und die Messe in Essen
heißt Spiel.
Spiel.
Spiel,
also genau. Der Name ist Programm.
Genau, die Spiel.
Genau.
Die gibt es auch schon seit fast 40 Jahren, ne?
Ich glaube, ja. Ja.
Und das ist auch ein Spielwaren oder was?
Das ist eine reine Brettspielmesse, genau, wo es einen minimalen, mittlerweile sehr kleinen Rollenspielanteil gibt. Früher war das größer. Das schwankt immer so ein bisschen. Die Rollenspiele sind ja sehr schwankend. Und da gibt es auch einen Spieleflohmarkt, aber hauptsächlich sind da wirklich Spieleverlage, die ihre Neuheiten zeigen. Genau, und das ist eine reine Publikumsmesse. Da gibt es einen minimalen Fachbereich. Da gibt es halt so eine für die Presse einen Vorführraum, wo man als Besucher sonst nicht hinkommt, wo man dann als Presse oder Fachhändler halt rein kann und sich die Neuheiten angucken kann, ein bisschen in Ruhe. Ansonsten ist es eher Menschenmassen strömen durch Hallen mit Brettspielen, setzen sich irgendwo hin und spielen am Fußboden und an irgendwelchen Tischen mit irgendwelchen wildfremden Menschen und probieren Sachen aus und kaufen halt auch da ein.
Das hat jetzt auch schon mal gemacht.
190.000 Besucher, also mehr als 190.000 Besucher.
Ja. So gut. Ja, die Zebel ist weg und jetzt kann man...
Genau. Für zum Glück nicht in
der Also das heißt, okay, 1000 Titel, 40% lässt ihr euch kommen. Das heißt, ihr spielt 400 Spiele pro Jahr. Neue Spiele pro Jahr.
Nein, ich habe ja schon gesagt, also wir lassen uns die kommen, aber wir probieren sie nicht alle aus. Das schaffen wir nicht. Wir versuchen also täglich eins, wenn es so kleine Sachen sind, auch mal zwei. Aber die vielen
großen. Neue, ne? Also neue Sachen.
Neue
aus der Kiste ausgepackt, ne?
Anleitung gelesen, Überblick verschafft, Gefühl dafür bekommen.
Ja, aber Anleitung lesen ist ja wichtig fürs Verkaufen, ne? Also nur der Klappentext reicht ja nicht.
Kannst das Spiel schlecht verkaufen, ne?
Ja.
Oder du musst das Spiel, es ist ganz schwer, ein Spiel zu verkaufen.
Wie behaltet ihr das denn alles im Kopf? Also das ist ja der Wahnsinn. Also
gelegentlich vergisst man Geburtstage von Familienmitgliedern.
Irgendwas muss der Platz machen für andere genau. Sachen.
Irgendwo muss der Unsinn ja hin.
Ey, also ich meine, ist ja nicht jedes Spiel so kompliziert wie jetzt Twilight Imperium zum Beispiel, aber das ist ja also trotzdem eine riesen Menge.
Ist ja jetzt
Menge.
Nicht so, dass du dem Kunden die komplette Spielanleitung runter
sondern
du machst ja eher so eine persönliche Einschätzung. Das heißt, du gibst ja einen ganz kurzen Überblick, was kann das Spiel, was erwartet mich bei dem Spiel, was ist das Thema, was hat mir daran gefallen und warum würde ich es dir jetzt verkaufen wollen. Und dafür musst du ja so Sachen wie, was vielleicht wichtig ist, Spielerzahl, Spieldauer, das steht aber auf dem Karton, das kannst du auch so mit einem Blick nochmal nachgucken, das musst du dir nicht unbedingt merken. Aber das sind halt so die Kernkompetenzen, die du halt dann auch merkst. Und also bei manchen Spielen muss ich auch zwei Runden hintereinander spielen, sonst ist das sofort, gerade wenn mich das nicht überzeugt hat, ist sofort gelöscht. Ist einfach dann keine Speicherkapazität mehr vorhanden. Es ist einfach so. Aber wenn das ein gutes Spiel ist, dann, ja, das ist halt wie mit allen Sachen, die dich interessieren, ne? Das aber behältst du einfach.
Dokumentiert ihr das nochmal irgendwie extra? Also habt ihr da irgendwie so eine Datenbank, ob analog oder digital? Ich meine, wenn ihr 7000 Titel im Laden habt, plus keine Ahnung, wie viel das jetzt da noch so waren, also das ist ja.
Also es gibt da so Menschen, die merken sich viele Dinge, wenn die nicht da sind, ist halt doof.
Also ich könnte mir ja vorstellen, dass man, wenn man sich das aufschreibt, das haben wir dann zum ersten Mal dann gespielt, der erste Eindruck war so und
also ich logge vielleicht mal ein Spiel auf Boardgame Geek und gebe ein Ranking des Spiels ab, wenn ich es oft genug gespielt habe.
Ja.
Aber nur bei Sachen, also Rankings gebe ich selbst. Also nur zur Erklärung, das ist so eine Brettspieldatenbank, die ist, eigentlich gibt es da theoretisch, glaube ich, jedes Spiel irgendwie.
Wie heißt die Datenbank?
Boardgamegeek.com.
Boardgamegeek.
Die Abkürzung BGG. BGG,
genau. Ist in der Szene, ne, bekannt, BGG.
Gibt es auch schon seit Ewigkeiten, die Webseite. Das
ist ziemlich lange. Ich bin gerade nicht sicher, wie lange, aber wirklich.
Das ist ein Katalog mit Spielen, die man dann bewerten kann.
Da gibt es Foren, da gibt es.
Also eine Community-Portal, genau, Plattform,
Community, genau, wie auch immer das dann. Marketplace, ne? Gibt es die Datenbank?
Ich habe das auch schon mal gehört.
Ich stelle mal blöde Fragen. Zu jedem Spiel gibt es halt den Eintrag, es gibt so ein Community-Ranking, bis runter. Die Leute können dann angeben, wie komplex sie das Spiel finden. Es wird dann, ob sie die, was immer ganz interessant ist, die geben an, wie viel die eigentliche Spieldauer ist. Also es wird die Spieldauer des Verlags und dann wie die reale Spieldauer. Und Altersangabe, genau, Spieleranzahl, ob das, wenn es jetzt von 1 bis 6 ist, wird dann angegeben, die meisten fanden es am besten mit 5 bis 6 ja. zum Beispiel, sowas.
Ja. Das ist ja auch schwer, wenn ihr nur zu zweit seid, habe ich jetzt verstanden, oder laufen noch mehr Menschen bei euch?
Da wir ja beide gerade hier sind, haben wir zumindest noch einen Mitarbeiter, ja. der jetzt gerade den Laden macht. Also wir sind schon drei und ja, aber viele Sachen funktionieren ja zu zweit.
Und ihr spielt ja auch sicherlich außerhalb.
Wir spielen auch außerhalb, genau.
Ach so. Und so die, ja. Das war noch ein Hobby. Ich dachte, das wäre jetzt hier reine
Beruf. Und die längeren Sachen spielen wir dann auch mit den auch bei uns vorhandenen Freunden.
Naja, also ich wollte darauf hinaus, es sind ja nicht, also es gibt ja sicherlich viele Spiele, die gut zu zweit funktionieren, aber wahrscheinlich viele, die noch besser funktionieren, wenn man mit mehr
Personen. Ja, und gerade so ein ganz langwieriges Spiel, das können wir im Laden auch gar nicht spielen. Also das ist einfach.
Genau, Kunde kommt rein. Moment, keine Zeit.
Das passiert durchaus auch. Die meisten, Gott sei Dank, haben Verständnis, aber es gibt auch einfach Sachen, da hast du ja gar nicht die Kapazität zu, wenn das Telefon klingelt, die Tür aufgeht, dann brauche ich das auch nicht zu spielen, weil dann habe ich es auch vergessen.
Ja, klar. So, und jetzt vielleicht die Leute, die sagen, oh, das ist irgendwie interessant, sie wollen auch spielen, aber sie wissen gar nicht, wie sie das jetzt anfangen sollen. Die kommen jetzt, sagen wir mal, bei euch in den Laden und kaufen sich ein Spiel. Und wie kriegt man das denn hin, so eine Gruppe zusammenzukriegen, die Leute dafür zu begeistern? Dann muss das ja einer sich durchlesen, die Regeln, das erklären. Habt ihr dafür irgendwelche Tipps, sowas zu starten? Also statt sich irgendwie abends auf ein Bier einfach nur zu treffen, sondern zu sagen, okay, ich habe jetzt hier so ein Spiel mitgebracht, lass das doch mal machen. Habt ihr da irgendwelche Tipps, wie die Leute das dann anfangen können? Weil klar, man kann Spiele auch alleine spielen, da können wir vielleicht auch nochmal gleich was zu sagen, ja, aber es ist ja schon so ein soziales Ding.
Irgendwas Einfaches nehmen. Ne? Beispiel jetzt hier, was wir mitgebracht haben heute, Exploding Kittens. Ne? So ein ganz einfaches Kartenspiel. Ja, ja. Hast du in 2 bis 3 Minuten erklärt. Ne? Ist im Endeffekt russisch Roulette mit explodierenden Katzen.
Okay. Sowas, ne? Und Lasern oder so, habe ich gesehen. Richtig, ne?
Ja. Das ist halt so vom Thema irgendwie schon so beknallt, dass wenn man abends irgendwie 2 bis 5 Bierchen drin hat, das funktioniert. Das läuft. Ne? Ja. Auch wenn da genug Leute dabei sind, die Spaß haben und man auf einer normalen sozialen Ebene interagiert, ist das alles total Tüfte.
Ja.
Sowas kann man machen, das hat eine kurze Spieldauer. Man spielt das 1-2 Mal, wenn die Leute keinen Bock mehr haben, alles klar, zack, legt man es weg.
Ne? Okay.
Ist jetzt nicht so, ich komme jetzt mit Twilight Imperium an, abends, hallo, ne? Wir haben noch
nicht gespielt. Genau, das war ich so. Überraschung.
Ich habe schon aufgebaut, ja. Ihr müsst euch nur setzen.
Genau.
Ist halt schwierig, ne?
Ja.
Also generell denke ich, man sollte da das Feld von hinten aufrollen und irgendwie gucken, dass man einfach was Kurzes, Knackiges nimmt.
Um die Leute auch nicht abzuschrecken, sozusagen. Ja.
Irgendwann kann man da mal so ein Gateway-Game auf den Tisch legen.
Was ist so ein Gateway-Game? Was bedeutet das? Gateway-Game
ist so eigentlich so ein Spiel, womit man versucht, Leute anzufixen.
Ja, also so ein kurzes, wie jetzt Exploding Kittens, wäre noch kein Gateway-Game.
Kein Gateway-Game.
Ja.
Gateway-Game würde ich mal so definieren, das dauert irgendwie 45 bis 60 Minuten.
Ja.
So das, was ich mir von einem Gateway-Game vorstelle. Hat so eine Komplexität, wenn ich jetzt mal so von einer 1 bis 5 skalieren würde, würde ich sagen, irgendwo 2 bis 2,5.
Ja.
Ich stelle das auf den Tisch und kann damit 2 bis 4 Leute versorgen. Und das funktioniert irgendwie und ist leicht strategisch.
Ja.
Das ist so ein Spiel, was Lust auf mehr macht.
Okay, also alle können ein bisschen anfixen, aber man kann auch miteinander reden. Ohne, also
richtig. Genau, man kann einfach ein bisschen spielen, auch mal so ein bisschen Bauch spielen. Man muss ja jetzt nicht super strategisch Analyse, Paralyse, die nächsten 5 Züge krampfhaft überdenken, sondern ich kann auch mal einfach, das sieht gut aus, mach das und es funktioniert irgendwie.
Okay. Ne?
Und ich habe 45 Minuten gespielt, eine Stunde meinen Spaß gehabt.
Okay.
Und dann habe ich vielleicht, wenn ich denke, das ist so ein Einstieg ins Hobby, Lust auf mehr.
Okay. Ja. Und wenn nicht, dann ist auch nicht so schlimm, da hat man eine Stunde seines Lebens vertan.
Du hast 7 Stunden Twilight Imperium
gespielt. Ja, okay.
Und ich frage mich mal wieder, wie der Dirk das macht, weil gefühlt, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit und wo du diese ganze Zeit hernimmst und dann zu sagen, ich habe übrigens ein neues Spiel und dann hast du gefühlt auch schon irgendwie die Regeln studiert, du weißt schon genau, wie das alles funktioniert und dann...
Da gibt es ja YouTube für.
Genau, also aber jetzt, wo wir gerade dabei waren, um neue Spiele einzuführen, ne? Also ich glaube, das wäre deutlich, also du scheinst dann immer, oder deine Strategie scheint zu sein, du guckst dir das an oder bist irgendwie inspiriert worden durch wen auch immer für ein neues Spiel. Und dann guckst du dir das ja an, bevor du das, oder haben wir schon mal ein Spiel gespielt, was wir dann, haben wir noch nicht gemacht.
Nee, ich bereite die immer vor. Also
das scheint ja deine Strategie zu sein.
Es ist auf jeden Fall schwierig, glaube ich, ne, wenn man das, man bringt das aus dem Laden, Plastikfolie ab, auspöppeln.
Ja, das funktioniert in den wenigsten Fällen,
wenn das
Spiel ist. Micha liebt das total. Er liest eine Spielanleitung und fängt gerade an zu erklären und ich fange an, Fragen zu stellen, während er die ersten 2 Sätze gesprochen hat.
Während das Telefon klingelt.
Und dann baut er noch auf und ich stelle die ersten 5 Fragen und weiß aber nach 3 Sätzen noch nicht, wie ich gewinnen kann, finde ich blöd, aber er ist dann genervt. Also das ist natürlich, die Herangehensweise ist sehr unterschiedlich.
Ja, genau. Das scheint ja.
Also und ich muss sofort wissen, wie kann ich das Spiel gewinnen. Deswegen auch gerade der Lacher bei den kooperativen Spielen, weil, die spiele ich lieber eher nicht.
Also was ist kooperativ? Wie, man kann Spiele auch kooperativ spielen, die ja, man gar nicht gegeneinander doof. Spielt.
Ja, bisher haben wir, das waren ja alles Spiele, die man die eher gegeneinander spielt, ja. Genau, wo jeder so für sich spielt und am Ende gewinnt einer, aber es gibt auch kooperative Spiele.
Schließt sich das denn aus, so die Kategorien, die wir hatten? Also so Worker-Placement?
Ja. Also nicht. Ja.
Ja. Nee, also ich meine, so was hatten wir gerade, Worker-Placement kann nicht kooperativ passieren? Oder ist das also
gibt's auch. Also es gibt auch kooperative Worker-Placement-Spiele,
ja, okay. Wo also du
fast gemeinsam was aufbaust.
Ist auf einer anderen Ebene sozusagen. Ja, ja. Also entweder spielt man gegeneinander oder...
Ja, also ich glaube, kooperativ ist schon... So ein paar Sachen müssen schon geändert werden, würde ich sagen. Kannst du nicht jedes Spiel einfach kooperativ machen?
Nein, das auf keinen Fall.
Das muss natürlich auch...
Was ist denn ein schönes Beispiel für ein kooperatives?
Um das kooperativ überhaupt spielen zu
können. Ja, jetzt zum Beispiel dieses Pandemie, ne, was wir eben hatten. Das ist ein kooperatives Spiel. Das spielt man gegen... Beschreib doch mal, was macht so ein kooperatives Spiel aus? Also das heißt, man spielt gemeinsam gegen das Spiel? Oder?
Ja, gemeinsam spielt man ja immer. Ne?
Ja, genau, aber man... ist das dann... Also man muss ja trotzdem einen Gegner haben. Ne? Also irgendwer muss ja quasi das... gegen den man...
Die Zeit warte, vielleicht, ich weiß nicht, die Pandemie jetzt nicht, aber könnte ja auch eigentlich, ja. Also bei diesem, wie heißt dieses Magic Maze oder so, wie hieß dieses Spiel? Andere
genau,
Spiele? Ja,
Magic genau. Maze, spielst du gegen die Zeit genau. Gemeinsam, du hast halt gemeinsam ein Ziel, was du erreichen möchtest, was nur dadurch funktioniert, wenn du dich absprichst oder irgendwie einen gemeinsamen Lösungsweg findest. Ja. Ganz populär wieder unsere Escape Room Spiele, die funktionieren nur gemeinsam.
Stimmt, ja.
Das wäre sogar was ich dulden würde, weil ich da einen Sinn verstehen kann. Aber ansonsten finde ich, ja, dass wenn ich so ein Spiel spiele, dann habe ich ja so ein Battle. Das macht für mich den Reiz von einem Brettspiel. Also wenn es jetzt nicht so was Leichtes ist, ne, wenn ich mich jetzt 2 Stunden hinsetze und mir so eine Spielstrategie überlege, dann möchte ich nicht davon abhängig sein, dass jemand anders vielleicht eine völlig andere Idee hat als ich, von der ich aber weiß, dass sie nicht funktioniert und davon auch überzeugt bin. Dann möchte ich mich das nicht. Also das ist aber so meins. Mhm. Es gibt da auch andere Menschen, die spielen, die sprechen sich gerne ab und überlegen gerne gemeinsam, wie man es am besten machen könnte. Ich finde das anstrengend.
Wir spielen auch nicht mehr so viele kooperative Spiele.
Ja.
Das Problem bei uns oder in den Spielgruppen, in denen ich viel spiele, neigen manche Spieler, ich selber auch dazu, immer so den Alpha-Spieler-Part zu übernehmen.
Ja.
Wenn du dann andere Leute dabei hast, die jetzt nicht so viele Brettspiele spielen, die das Spiel noch nicht so häufig gespielt haben, die vielleicht die Strategie nicht kennen, neigt man sehr häufig dazu, denen so ein bisschen das Spiel zu erklären.
Ja.
Wäre ganz gut, wenn du jetzt vielleicht dies und das machst, weil dann könnten wir in der nächsten Runde dies und jenes machen.
Ja.
Und dann fühlen manche Leute sich so ein bisschen überrumpelt.
Ja.
Klar, ne? Du übernimmst ja im Endeffekt das Spiel für die.
Ja.
Nimmst denen so ein bisschen dann die Verantwortung weg und aus dem Grund ist bei uns kooperativ auch nicht mehr so gefragt.
Ne? Okay. Gibt's dann auch noch kooperative Spiele, wo man mehrere Menschen gegen einen anderen Menschen spielen oder gegen zwei, also dass so zwei Gruppen kooperieren, also das ist sowas. So
Team-Games oder
Team
so.
Games oder das denn
dann, ja, oder sowas, wo du dann sowas wie ein Overlord hast. Ne? Das gibt es natürlich Overlord, auch, ne? Okay. Das ist ja so, dass, wo dann einer das Böse steuert oder und die anderen halt versuchen, gemeinsam gegen das Böse zu spielen. Da gibt es auch welche.
Klar. Würdest du die dann auch ausschließen?
Also ich für mich ja, weil die meistens dann wieder ein Genre haben, was so Fantasy-lastig ist, dass mir das auch nicht gefällt. Also ich bin schon anstrengend, was so ein Spiel
ausgeht.
Ich bin da schon sehr speziell. Also ich würde das ausprobieren einmal, aber meistens ist das bei mir so ein Schubladendenken. Hat mich nicht überzeugt, spiele ich nicht nochmal.
Okay.
Was wäre ein Beispiel für ein Overlord?
Descent zum Beispiel. Ist halt so ein,
Dracula.
Ja, sowas. Da gibt es halt so große Titel, die halt, ne, Fury of Dracula hat zum Beispiel sogar ein super Thema. Super, sieht total gut aus. Ist ein gutes Spiel, aber ach ja, weiß ich nicht. Man ist ja schon den ganzen Tag über nett, dann ist es ja auch schön, bei so einem Spiel mal nicht so nett zu sein. Finde ich.
Okay, was wären so Spiele, wo man auch mal so richtig unnett zueinander sein kann? Weil, also eine dieser Worker-Placement-Spiele und was du eben meintest mit hier sehr solitär, das ist ja dann oft nicht die Möglichkeit. Also es ist ja im Grunde egal, was ich mache, das tangiert dich ja genau, relativ gering.
Muss ja gar nicht offensiv böse sein. Es kann ja auch sein, dass wir einfach so ein Spiel haben, so ein ganz normales Mainstream-Spiel, wie zum Beispiel Istanbul, wo man sich einfach daran messen kann, wer besser ist.
Ah, okay.
Das reicht ja schon, ne?
Also es muss gar nicht einfach, in der Mechanik verankert sein.
Das muss nicht unbedingt in der Mechanik sein. Das kann ja auch einfach sein, dass man so hinter dieses Edge.
Okay, ne, ich habe doppelt so viele Punkte wie du.
Es waren nicht doppelt so viel.
So halt.
Okay. Ne?
Also das reicht ja schon. Also das ist so, ja, also ich finde Spielen zum Gewinnen reizvoll, aber das ist so meins. Also ich finde das einfach. Ich gewinne halt auch gern.
Also kompetitiv, kooperativ. Was ist eigentlich mit Glück? Also wir haben ja, relativ viel über Strategie gesprochen, ne? Das ist so mit so Strategiecharakter, man muss irgendwie was aufbauen, was hatten wir gerade eben, diese Punktemaschine da, man muss irgendwie Gebiete kontrollieren, also wo man...
Genau,
das, Glück das könnte hat ja erstmal eine
Komponente sein, die überall Glücks eingeflochten wird.
Mal mehr, mal weniger, vielleicht.
ein bisschen auf das Spiel an. Es gibt die meisten etwas schwereren Spiele, haben tatsächlich einen geringeren Glücksanteil,
ja,
weil die Spieler einfach dazu aufgefordert werden, durch ihre eigene Strategie, durch ihr eigenes Denken das Spiel zu gewinnen,
ja,
und jetzt nicht irgendwie so ein Luckroll irgendwie, ja, geil, hab jetzt gewonnen. Wenn man das jetzt mal vergleicht, ich sag jetzt mal zu so einem Klassenspiel Risiko,
ja,
was irgendwie ja auch schon nicht mehr so top aktuell und nicht mehr so beliebt ist, weil es natürlich bessere Spiele mechanisch, ja, gibt, die auch weniger Glück haben.
Ne? Ich muss ja vor kurz gestehen, dass ich ja noch nie Risiko gespielt habe.
Ja, das ist auch kein Muss, das ist,
ne? Alle sagen immer, ja,
ja, das kennt man,
das
doch.
Halt, das dauert auch sehr lange. Du sitzt da und planst irgendwie zwei Runden im Voraus und würfelst eine Grütze,
ja,
und du verlierst, weil du einfach eine Grütze würfelst.
Ja.
Ne? Und du kannst, ganz egal wie toll du das geplant hast, das ist nichts, was du ausgleichen kannst. Ne? Und bei, ich sag mal, etwas aktuelleren Spielen ist es tatsächlich so, dass die Glückskomponente relativ gering ist. Es gibt natürlich welche, die jetzt gewollt noch so einen gewissen Chaosfaktor haben. Aber bei den meisten, ich sag jetzt mal so im Bereich Area Control, was so vergleichbar mit Risiko wäre, ne, wo ich jetzt einfach so viel Fläche wie möglich einnehme, die so lange wie möglich halte und dadurch Punkte generiere, ist das bei den heutigen Spielen mit Glück schon eher weniger.
Ne? Ja.
Also das ist.
Es gibt auch welche, die mit dem gesunden Glücksfaktor beginnen, wo du das Glück nach hinten raus ein bisschen auch berechnen kannst. Also genau, es gibt zum Beispiel eins, finde ich total gut, ist ein schönes Einstiegsspiel, wenn man mal so ein bisschen was Aufbauspielmäßiges spielen möchte. Stone Age von Hans im Glück, schon ein bisschen älter. Da hast du einen Würfelglücksmechanismus, den du nach hinten raus optimieren kannst mit Werkzeugen, wo du die Würfelwürfe halt angleichen kannst. Das finde ich zum Beispiel ein super Einstiegsspiel. Kann man super zu zweit spielen, das hat so bestimmte Kriterien. Spielt sich hervorragend zu zweit, 2 bis 4 Personen. Hat ein Spiel davon einer Stunde plus minus. Schönes Artwork, gutes Thema. Na, das ist so ein, würde ich sagen, wenn jetzt jemand in den Laden kommt, wäre das eines der ersten 3 Spiele, die ich zeigen würde, weil es einfach genau diese Kriterien, die ich für ein Spiel wichtig finde, beinhaltet und auch noch eine gute Spielerleitung hat.
Also wird dann da Glück verwendet, um dann unterschiedliche Stärken aus? Also ich könnte mir ja vorstellen, man könnte ja sowas in der Glückskomponente ja nehmen, wenn man jetzt ein sehr erfahrener Spieler ist und dann ist das natürlich mit der Strategie vielleicht sehr, sehr viel einfacher zu gewinnen.
Du würfelst ja halt Ressourcen, die du einsetzen kannst. Und wenn du halt besser würfelst, hast du mehr Ressourcen. Aber du kannst halt das optimieren mit anderen Dingen, mit, in dem Fall mit Werkzeugen. Und das ist halt was ich eine sehr gute Lösung finde, gerade für Menschen, die jetzt nicht so hochstrategisch komplex denken wollen oder es auch noch nicht gemacht haben, weil du halt da mit dem Spiel gut rangeführt wirst und es halt auch trainierst.
Dieses ist ja auch anstrengend, ne? So sehr strategisch denken.
Ja, total, auf jeden Fall.
Also wenn ich jetzt an Twilight Imperium denke, dann ist man auch immer völlig fertig danach.
Das ist richtig erschöpfend,
klar. Ja, wobei das ja vor allem durch die Spiellänge. Ich würde ja nicht mal sagen, also es gibt durchaus Spiele, die, glaube ich, noch komplexer eingestuft werden können, aber nicht aber, so lange
gehen. Aber es ist aber trotzdem schon relativ intensiv. Ne?
Ja, also auf jeden Fall.
Es dauert natürlich lange, was man natürlich nicht besser macht, aber das ist ja schon sehr intensiv, wo man dann doch sehr stark so strategisch dabei sein muss. Wobei da sind ja auch viele Glückselemente ja trotzdem drin. Ne? Da muss man irgendwelche Karten ziehen, die geschaffelt sind. Man muss ja explizit würfeln. Ja. Also es sind ja schon durchaus Elemente da drin, also durchaus Glückselemente da drin.
Ja.
Ne? Die Der Dirk wird das ja auch, hat er ja gestern dann gemerkt, dass da ein Pechelement, könnte man dann fast sagen, da drin
war. Möglicherweise
aber,
war da ein Pechelement für mich dabei.
Aber das war, also deswegen muss ich da gerade, deswegen kam ich da drauf, wegen dieser Glückskomponente, weil das, das halt den Spielausgang halt komplett verändert hat. Also das könnte man sagen. Ne?
Ja, ja, doch.
Das ist halt,
ich habe dadurch verloren.
Genau. Also er hat ja den Sieg sicher, aber mit einer, da kann man ja wirklich von Pech reden, ne? Die Wahrscheinlichkeit war wahrscheinlich nicht so hoch, dass
das passiert. 1 zu 52 war die Wahrscheinlichkeit. Dass genau diese Agenda-Karte aufgedeckt wird.
Und genau, deswegen kam ich halt darauf, das muss ja nicht nur Glück als Gegenpaar zu strategisch sein, das könnte ja auch Glück sein, um das interessant zu halten, dass obwohl man mit der Dirk kennt alle Karten auswendig Strategie.
Nein,
man hat einen Vorsprung quasi, das halt so ein bisschen wieder auszugleichen. Ne? Also das,
Ja, das ist auf jeden Fall dann dieser Erlebnisfaktor.
Genau, ja, der das macht es ja reizvoll, ne? Genau. Was macht es ja dann auch.
Oder erhält den Reiz vielleicht, ne? Wenn dann zu weit.
Jetzt hat der Dirk gestern verloren, nach 7 Stunden. Jetzt ist aber, das ist genau die Situation, er wird sich in einem Jahr.
Ja, ja,
genau, da war er, genau.
Dann habe ich eine
Karte gezogen und dann habe ich verloren. Vielleicht sogar darüber hinaus.
Ja, und umgekehrt, vor kurzem habe ich einen Vortrag von der Schux, der Shut Up and Sit Down Expo, wovor steht das X?
Expo, ne?
Genau. Ja. Shut Up and Sit Down ist ein YouTube-Kanal, Podcast und Webseite, der beste Brettspiel-YouTube-Kanal.
Auf jeden Fall. In Deutschland.
Und, nee, sind zwei Briten, die in Kanada leben. Ist großartig, ist wirklich großartig. Würde ich auch so sagen, ist einfach der beste Brettspiel-YouTube-Kanal. Und die haben halt ihre eigene Konferenz in Vancouver und da gab es, die haben dann unter anderem eine Reihe von Vorträgen und da hat halt auch einer erzählt, dass nur mit diesen Siegpunkten ist halt langweilig, weil die erzählen halt keine Geschichte im Zweifel. Er hat dann ein Spiel genannt, Champions of Midgard, wo man dadurch gewinnen kann, dass man einfach sehr viel Fleisch ansammelt und dann die meisten Punkte hat, während alle anderen Spieler rausgezogen sind und Monster bekämpft haben, ist dann die Story, ja, wir haben halt einfach Fleisch zubereitet und deswegen gewonnen. Und das ist dann halt, diese Erfahrung bleibt dann halt aus, ne?
Da war kein Glückselement.
Ja, da ist auch ein bisschen Glück dabei, aber das ist halt nicht diese, ja, ne, ich habe jetzt gewonnen, weil ich habe irgendwie aus irgendwelchen Gründen mehr Fleisch gehabt als der Rest.
Aber ist das dann nicht eigentlich ein Indikator für schlechtes Spieldesign? Also wenn es quasi viele Möglichkeiten gibt, aber wenn du verstanden hast, dass du eigentlich nur diese zwei Sachen machen musst und dann...
Ja, auf jeden Fall. Also würde ich auch sagen. Also so ein Spiel, wo man relativ schnell rausfindet, okay, ich muss nur diese eine Sache machen und das ist
schon schwierig. Also es gibt Spiele, wo man auch selber als Vielspieler merkt, die hat man dann irgendwann so ein bisschen gehackt, ne?
Ja, genau.
Wo man dann weiß, okay, welche Strategie ist jetzt am gewinnbringendsten.
Und ja, da macht man nur noch das.
Immer das. Und das ist natürlich dann auch kein Spielerlebnis, was unbedingt positiv ist, sondern es ist ja, okay, ich sitze jetzt hier, rappel das runter wie die letzten drei Male und ich habe gewonnen.
Ja. Ich meine, wenn der Rest interessant ist, kann man ja vielleicht auch die Idee kommen zu sagen, dass man einigt sich, dass man das halt nicht tut oder sowas in der Richtung. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, aber
das funktioniert. Ja, das
ist halt manchmal ist ja die Frage, ob das dann halt geht. Ne?
Dann muss man so einen sozialen Vertrag schließen.
Ja, genau. Das funktioniert ja meistens nicht. Ja, das läuft unter dem Begriff Hausregel, ne? Spiele anpassen kann, damit sie in einem bestimmten Gruppen besser oder schlechter funktionieren. Das gibt es auf jeden Fall auch. Aber würde ich auch sagen, ist eher ein Indiz dafür, dass es kein besonders ausgeglichenes Spieldesign ist.
Das ist ja auch, nicht trivial. Ne? Also so nö, wenn das Spiel 2 oder 3 Stunden dauert und du sitzt dann da, während einer immer wieder dieselbe Mechanik ausnutzt oder dieselbe Sache macht und du einfach siehst, dass der Punkte technisch abziehst und wenn du das dann nicht machst.
Gab es das ja nicht bei Mühle, wo du immer so hin und her...
Das war bei meiner Oma auf jeden Fall verboten. Das durfte ich nicht machen.
Genau, das ist auch so ein Hack.
Ja, genau. Dann
gewinnt man halt Mühle.
Genau.
Also kooperative Spiele hatten wir. Die sind, muss man...
muss man mögen oder auch nicht.
Aber da kommt es ja im Grunde immer wieder auf dasselbe zurück. Es muss halt in die Gruppe und für einen selber passen. Also es gibt nichts, okay, nimmt einfach das und dann ist alles gut. Sondern man muss halt rausfinden, was man selber und was seine Gruppe mag. Ne? Und da bietet der Markt ja wahrscheinlich genügend, um sich auch auszuprobieren.
Auf jeden Fall. Da gibt es halt für jeden Geschmack und für jeden Geschmack. Und das Tolle halt da ja auch für jeden Geldbeutel immer was. Und das finde ich halt so reizvoll, ne? Dass du halt ja auch mit einem 8-Euro-Kartenspiel es gestalten kannst, dass ein ganzer Abend hervorragend gut läuft.
Ja.
Also kannst du auch wenn du die richtige Gruppe hast, kannst du mit einem ganz einfachen Stichespiel den ganzen Abend Spaß haben.
Vielleicht nicht nur einen Abend.
Vielleicht nicht nur einen Abend. Ja.
So, und dann jetzt, sagen wir mal, man hat da Lust irgendwie drauf, aber man hat keine Gruppe oder die anderen im Freundeskreis haben keine Lust dazu. Was kann man denn tun, um trotzdem in dieses Hobby einzusteigen?
Also es gibt ja verschiedene Spielerunden. Ne?
Ja.
Auch in Köln gibt es verschiedene Spieletreffs, offene Treffs. Ganz viele von den Bürgerzentren bieten sowas an. Es gibt ganz viele Kneipen, da muss man mal so ein bisschen gucken, die Spieleabende machen, wo man halt auch gut ausgestattete Spieleschränke zum Teil findet.
Also man kann nicht nur kegeln.
Man kann auch Brettspiele spielen, auch alles über Schocken und Skat hinaus. Also das gibt es auch durchaus. Also es wird auch dadurch, dass das ist natürlich ein Trend. Ne? Da schwimmen natürlich Kneipen mit und gerade so unter der Woche es ja natürlich viele Kneipen gibt, die nicht so gut besucht sind.
Ja. Habt ihr so ein paar Empfehlungen hier im Raum Köln oder auch in ganz Deutschland irgendwas, wo ihr sagt, da sollte man mal vorbeigehen?
Berlin gibt es ein Spielecafé, was richtig gut ist. In Bonn auch. In Berlin, das heißt Triangel. Ich bin ganz schlecht mit Namen. Ich glaube Triangel. In Bonn muss ich gerade mal drüber nachdenken.
Das Voyager.
Würfel und Zucker. Voyager. Ja. Und es gibt
das Würfel und Zucker ist in Hamburg. Würfel und
Zucker in Hamburg, genau. Es gibt so ein paar Sachen, die wirklich richtig gut sind. In Köln gibt es was nicht. Also es gibt nicht so die Anlaufadresse. Es gibt in Köln den Alibaba Spieleclub, der spielt mittwochs im Altenberger Hof in Nippes.
Mhm.
Da kann auch jeder hingehen. Bei diesen Spieletreffs hat man oft das Problem, dass man da als Neuzugang manchmal nicht so willkommen wird, wie man sich das vorstellt. Das ist schon eine Hürde. Ne? Man muss halt schon selber die Initiative ergreifen und dann zu einem Tisch gehen und sagen, darf ich mal mitspielen? Oder, ne? Das ist halt so der Spieler an sich, gerade in so Clubs, hat halt so die Angewohnheit, auch so in seinem Lebensraum sich aufzuhalten und nicht nach rechts und links zu gucken. Das ist schon ein bisschen schwierig. Es gibt auch Spieleläden bei uns leider nicht, weil wir einfach keinen Platz haben. Also wir würden das auch machen, aber wir haben einfach keinen Platz. Aber es gibt auch so Kirchengemeinden und so freie Spieletreffs. Also einfach Facebook-Seiten sind dafür super. Da kann man mal gucken, ne? Gleichgesinnte finden. Da findet man auch oft Kontakte. Da bilden sich auch dann einfach private Gruppen. Und ist einfach ein gutes Medium, halt mal neue Leute zu sehen, zu treffen. Wir hatten früher ein schwarzes Brett. Das ist seit Facebook-Zeiten, glaube ich, nicht mehr benutzt worden. Aber es ist halt einfach so. Ja, wir haben auch immer wieder mal Flyer am Laden von Spieletreffs, die ich jetzt nicht so offen nennen möchte, weil die auch gar nicht die Räumlichkeiten haben.
Ja.
Aber da könnt ihr gerne uns fragen. Das gehen wir dann auch raus. Das muss auch passen. Bei manchen passt doch einfach nicht.
Je
nachdem, wer diesen Spieletreff halt so macht, passen ja auch nicht immer die Spieler und die Idee des Spieletreffs zusammen. Da sind auch ganz unterschiedlich orientierte. Aber das gibt es ganz viel. Also es gibt schon eine von diesen Brettspiel-Köln-Seiten oder Spielen in Köln-Seiten hat auch einen eigenen Treff, dienstags in Ehrenfeld.
Okay.
Da kann man auch hingehen. Also es gibt ganz viele offene Treffs, wo man halt was machen kann. In Köln halt kein so ein zentrales Café, ne, wie halt Hamburg, Bonn und Berlin. Das gibt es hier leider nicht. Das ist, glaube ich, den Kölner Gastromieten geschuldet, dass sich das keiner traut, weil so der Spieler an sich sich ja auch gerne mal an einem Glas Cola festhält über 8 Stunden Twilight Imperium. Ja. Und dann ist das natürlich, um so ein Kölner Lokal zu unterhalten, jetzt nicht gerade Gewinn bringt. Das ist schon auch so eine Hürde, die man nehmen muss, da sich irgendein Konzept zu überleben.
Ja, ich weiß, dass das auch für das Voyager in Bonn echt herausfordernd ist.
Das ist eine Herausforderung und ich werde in 2 Wochen, ich muss gerade mal überlegen, 22. März, glaube ich, das ist ein Sonntag, in der Kneipe, in der ich kegeln gehe, das mal ausprobieren. Die machen alle 2 Wochen sonntags ein Quiz, ein Kneipenquiz, was richtig cool ist, also wirklich richtig gut. Und mit dem wird, das ist eine schöne Kneipe, in Ehrenfeld eine schöne Eckkneipe, das mal ausprobieren, wie das da angenommen wird. Die Schwierigkeit, die ich bei solchen Spieletreffs sehe, ist halt, dass da oft Menschen kommen, denen eine gewisse Sozialkompetenz fehlt, die so ein Treffen dann auch schnell schwierig machen. Ne? Das ist halt so, dass es dann schwierig ist, für andere mit denen zu spielen, wenn man mit denen halt nicht so gut interagieren kann. Und das ist halt schwierig. Also da so ein Gleichgewicht reinzubringen, da brauchst du schon eine große Gruppe, die das auffängt oder eine sehr gemischte Gruppe. Und es gibt halt oft welche, die dann halt einfach auch schwierig sind einzubinden in so eine Spielerunde. Das ist halt auch so, das finde ich auch immer das Schwierige. Das ist halt auch so, ne? Deswegen fragen wir auch im Laden so, mit wem spielst du? Was sind das für Leute? Weil ich bin der Meinung, dass man bestimmte Sachen mit bestimmten Menschen besser nicht spielen sollte, weil es einfach nicht funktioniert.
Ja, es ist ja am Ende ein soziales Ding.
Es ist auf jeden Fall was Soziales.
Ja, man sitzt zusammen.
Genau.
Ich glaube, das ist ja doch der Überbegriff.
Das ist einfach so. Ja, und dieser Gesellschaftsaspekt ist nicht außer Acht zu lassen. Und wir beide finden es schon schwierig, mit Menschen zu spielen, die zum Beispiel jeden Zug optimal nachdenken. Gerade wenn man so ein Spiel ausprobiert. Ne? Mhm. Wir spielen ganz intuitiv, wir zocken das runter. Es ist nach 3 Zügen ungefähr klar, wer gewinnt. Das Spiel wird trotzdem zu Ende gespielt, aber wir spielen das halt einfach so weg. Ne? Ja. Das ist halt auch wichtig. Wir konsumieren das ja nicht. Wir machen das ja dann in dem Punkt ja auch professionell. Also wir wollen ja testen, was das Spiel kann, was es hergibt, was es für Schwächen hat, für wen es tauglich ist. Dann wollen wir aber nicht den optimalen Spielzug. Das braucht man im Moment nicht. Wir wollen das einfach spielen. Ne? Wenn da draufsteht 20 Minuten, wollen wir auch in 20 Minuten fertig sein. Und dann ist es halt schon so, dass es für uns manchmal schwierig ist, das mit anderen Menschen so auszuprobieren, weil wir wissen, das schaffen wir jetzt nicht in 20 Minuten. Mhm. Ne? Da brauchen wir jetzt 1 Stunde für.
Ja.
Dann probieren wir das lieber wann anders aus.
Ja, verstehe.
Ja.
Und neben so irgendwie lokalen Spieltreffs gibt es, also jetzt, wir hatten ja eben die Spiel, also die in Nürnberg ist ja raus, da kann man ja nicht als Nicht-Fachmensch hin. Denn die Spiel in Essen ist ja sehr groß. Gibt es noch andere Veranstaltungen, wo man hingehen kann, Leute treffen und irgendwie ausprobieren?
Größere? Ja, es gibt die Ratinger Spieletage. Ich bin leider jetzt nicht vorbereitet auf so Daten, aber kann die einfach so nennen, das könnt ihr im Netz auch nachschauen. Also es gibt die Ratinger Spieletage, es gibt in Darmstadt spielt, es gibt NRW spielt, dann gibt es diese ganzen Stadtland spielt, also lauter Veranstaltungen. Veranstaltung rund ums Brettspielen.
Ja.
Die spielt auch in Duisburg, die ist jetzt irgendwann im Frühjahr. Das ist so eine.
Ja, die ist jetzt bald.
Die ist jetzt bald.
Also als Ableger von.
Nee, gar nicht. Das ist von der Spielbox, einer der größten Spielefachzeitschriften, die es gibt. Von denen organisierte Spielemesse in Duisburg im Landschaftspark. Auch so eine freie Messe, auch mit Verkaufsständen, wo man ausprobieren kann, wo Autoren stehen, wo Verlage stehen. Ich war da leider noch nicht, glaube ich, dieses Jahr das 3. oder 4.
Ich war letztes Jahr da, das ist ganz, ganz nett.
Ich glaube, das 4. Mal dieses Jahr, auch das weiß ich nicht genau, aber.
Auf jeden Fall ist das ja überschaubar.
Ja.
Seit wann, also. Du sagtest ja vorhin, dass das ja auch so ein neuer, also Hype, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben,
im weil Moment
das hält ja schon länger an, irgendwie gefühlt, ne?
Ja, aber die letzten zwei Jahre ist es schon ganz schön gepusht.
Seit 2 Jahren würdet ihr sagen, ist das breiter
anders. Also es hat sich einfach verändert. Also diese Spiele, die Menschen, die spielen, haben sich verändert. Das ist halt also ein breiteres Spektrum, also mehr Menschen, die Lust haben zu spielen. Und das ist, glaube ich, auch wirklich mit diesen Escape-Spielen nochmal so, da guckt man doch, ne, hat ein positives Erlebnis und du guckst rechts und links, was gibt es noch? Mhm. Das ist schon viel geworden in den letzten 2 Jahren. Also auch so, ja, auch so dieser Publikumsverkehr bei uns im Laden ist einfach mehr. Ne? Die Leute kommen gucken, schauen und so. Und das höre ich, also die Spielebranche ist jetzt nicht so riesig, also auch von den Kollegen hört man, dass so die letzten 2 Jahre es ein Trend nach oben geht.
Und diese ganzen Messen, die gab es aber vorher schon oder sind die jetzt auch neu aufgeploppt quasi?
Also die Spieldoch ist jetzt relativ neu. Ich glaube, das 4. Mal dieses Jahr, kann auch das 3. erst sein, das weiß ich nicht. Die Spielemesse in Essen, ich überlege gerade schon die ganze Zeit, das sollte ich eigentlich wissen, aber ich glaube, die schon seit den 80ern.
Also, ja, okay, also
müsste ich jetzt mal nachgucken.
Also wirklich seit Jahrzehnten. Also Klassiker wirklich. Quasi.
Genau. Also ich glaube, dass das jetzt die 32. oder 33. ist. Ich weiß es nicht, kann es dir nicht sagen.
Ist ja auch international eigentlich, die in Essen?
Internationale Spiel heißt Internationale Spieletage Essen, war früher der Name, jetzt heißt es nur noch die Spiel. Okay. Aber so, das ist schon drin, es wird vom März Verlag gemacht und besonders peinlich, ich sollte es eigentlich wissen, weil der März Verlag einen Preis macht und ich bin in der Jury, also ich weiß es trotzdem nicht, seit wann es die gibt.
Details.
1983.
Mit meinen 80er Jahren ja doch nicht ganz so schlecht. Ja. Das ist schon, das ist halt wirklich eine Institution. Da kommen die Menschen auch aus der ganzen Welt. Also hatten wir gerade im letzten Jahr sehr spannend, da waren Menschen aus einem vorderasiatischen Land, die dann einen Stand hatten und aber keine Ausreisegenehmigung bekommen haben. Das war ganz tragisch irgendwie, aber auch nett, weil sie die Spiele dann geschickt haben und dann jemand gefunden wurde, der die Spiele gezeigt hat. Das ist wirklich schon eine weltweit.
Das ist ja wirklich sehr international dann.
Ja, da gibt es in New York noch eine ganz große, da war ich jetzt noch nie, die muss noch größer sein, wahrscheinlich auch durch die Größe der Stadt und des Landes begründet, aber da gibt es wohl auch sowas.
Ne, noch so eine aber auch so eine neuere oder auch so eine seit Jahrzehnten?
Noch nicht seit Jahrzehnten, die gibt es auch schon was länger, aber da bin ich jetzt wirklich, dadurch, dass ich das selber noch nie war und das ja auch so weit weg ist.
Naja, ja, also ich versuche nur so zu... Also
gibt es auch schon länger.
Seit 2 Jahren hat es so einen Trend, gibt also mir gar nicht bewusst,
nee, also die gibt es schon länger als 2 Jahre, aber ich kann ja nicht genau sagen, seit wann es das gibt.
Gar nicht bewusst, dass es so viele Möglichkeiten gibt, so viel Messen, Treffs, größere, das ist ja...
Schon eine Nische versteckt sich so vor der Allgemeinheit, hat man manchmal das Gefühl.
Ja, das ist ja, also Nischen sind ja, das klingt halt immer so, als wenn Nischen klein sind, aber das ist ja immer alles relativ, ne? Also also Nischen können halt auch riesig sein. Ich weiß nicht, wie groß war die Spiele in Essen, das waren auch, das noch.
Ja, 192.000, glaube ich, waren es letztes Jahr.
Ja ich weiß dadurch, dass ich halt jetzt die Veranstalterin auch kenne, dass die erste 1983, die wir jetzt gerade rausgefunden haben, wir haben gerade nachgeguckt, die hat in Essen in der Gruger, in so einem ganz kleinen Bürgerzentrum begonnen und da waren 10 Verlage und das waren, ich weiß nicht, vielleicht 2000 Besucher. Also wirklich was ganz Kleines, was halt über die Jahre halt enorm gewachsen ist und die in den letzten Jahren einfach immer einen Besucherplus hatten. Wirklich riesengroß. Und auch letztes Jahr angefangen haben, einen eigenen Spieleabend zu machen auf der Messe, wo man sich halt Karten kaufen konnte, wo man dann am ersten Tag der Messe, abends auf der Messe, nach der Messe nochmal Spiele ausprobieren konnte. Das ist jetzt auch neu. Da gibt es halt auch so, ne, das gibt es auch von Verlagen mittlerweile. Ne? So Verlage, die halt an Läden oder an Organisationen herangehen, Spieletreffs und was auch immer und ihre Sachen und dann halt den Verlag X Spieletag machen.
Das ist wahrscheinlich auch die beste Werbung, die sie dann machen können.
Ne? Ja, bei der Menge an Produkten und Neuerscheinungen muss man sich ja irgendwie
unter den 1000 Titeln muss man sich ja dann irgendwo hervorheben.
Auf jeden Fall, du musst irgendwas haben, damit du gesehen wirst, sonst gehst du unter. Ne? Das ist halt, ne, wenn du als Verlag 200 Neuheiten im Jahr hast, was manche Verlage leider wirklich machen, da sind natürlich nicht nur Rosinen bei.
Ja. Wir haben jetzt relativ viel über Verlage gesprochen. Also diese 1000 Titel sind tatsächlich von Verlagen alle, also größere gibt's, also gibt es, oder wie ist das so überhaupt so strukturiert? Ich meine, es gibt wahrscheinlich auch haufenweise im Zeitalter vom Internet und Kickstarter und sonstigen.
Genau, mit dem Kickstarter müssen wir dann vielleicht an der Stelle auch nochmal erklären. Also genau, erzähl doch mal so ein bisschen, wie der Markt insgesamt strukturiert ist.
Also
ganz so für die Laien strukturiert.
Also es gibt halt ganz klassische Spieleverlage, so die auch jeder kennt, die es halt auch schon seit Jahrzehnten gibt, ne, die halt so ihre Neuheiten vorstellen, die halt, ne, wo man sich halt auch, an die man sich wenden kann mit Prototypen, die dann halt auch mit Redaktionen arbeiten und in der Redaktion halt für verschiedene Sparten in jeder Saison neue Titel rausbringen. Ne? Das ist halt Kinderspiel, Familienspiel, Kennerspiel, Bierdeckelspiel, Schachtelspiel, Reisespiel, was auch immer es da gibt. Mhm. Und es gibt natürlich auch Kleinstverlage oder es gibt halt auch wirklich Eigenverlage. Und dafür ist Essen natürlich immer noch gut geeignet, weil du kannst für relativ kleines Geld dir ein Spiel produzieren lassen. Wenn du sagst, hier, ich habe das Spiel X, ich bin davon überzeugt, gehst du an einen Verlag oder an eine Firma ran, lässt das produzieren. Wenn du gut kalkulierst und jetzt nicht gerade den utopischen Riesenkarton hast, kriegst du das auch in einer Größe, wo das so ein Normalsterblicher vielleicht für sich finanzieren kann. Lässt dann deine 500 Titel produzieren, stellst dich in Essen auf die Spiel in Essen und präsentierst dein Spiel und kannst es auch direkt verkaufen. Wenn du einen guten Titel hast und einen guten Riecher, dann kannst du mit so einer Messe 4 Tage zumindest deine Kosten auch reinbekommen. Aber das machen natürlich viele.
Aber es scheint ja sehr, sehr präsenzlastig dann zu sein. Ne? Also ich meine, wenn man jetzt mal so an Internet und so denkt, ist das auch irgendwie ein Weg, als Indie quasi seine Sachen loszuwerden?
Es gibt auch Spieleproduzenten, die einfach schlau sind, ein gutes Konzept sich ausdenken, einen guten Facebook-Auftritt machen und das dann bei Amazon exklusiv verkaufen. Das funktioniert auch, gibt es auch immer wieder. Ne? Das sind zwar Spartenphänomene, aber es gibt es.
Ist wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, ne, weil das ja per Definition ja ein sehr physisches Ding ist. Das will man sich vielleicht angucken.
Ja, aber wenn du ein gutes Spiel hast und du spielst das jetzt mit, wir spielen jetzt ein gutes Spiel, wir sind zu viert, zwei von uns sind mega überzeugt, nehmen das nach Hause, spielen das wieder mit 4 Menschen und es sind wieder 2 Menschen, dann kannst du es ja mathematisch ausrechnen.
Angesteckt, ja.
Das geht halt schon schnell, ne? Also das ist halt, wenn das wirklich was Gutes ist, von dem du überzeugt bist, dann neigt der Mensch ja auch dazu, das jemand anderem mitzuteilen und vielleicht auch Interesse zu wecken.
Man kann es ja auch heutzutage über die sozialen Medien pushen. Man schickt es an so ein paar Leute, die auf YouTube ihre eigenen Brettspiele
an die Briten Review, nach Kanada
genau, und hofft, dass man das schickt dann schickt sie den Demo-Exemplar mit einem netten Brief dabei. Vielleicht, keine Ahnung, kann man ausprobieren, machen die das. Ne? Ja. Vielleicht erbarmt sich da einer und testet das mal. Und sobald irgendwie so ein Produkt so eine gewisse Präsenz bei einem etwas bekannteren YouTube-Kanal oder bei einem Blogger oder auf einem Facebook-Account oder bei Instagram hat, ist das schon mal eine super Werbung. Ne? Auch für jemanden, der das Ganze in Kleinstmenge produziert.
Ja. Ja, und auch bei uns ist das natürlich so, ne? Wenn wir jetzt einen Verlag haben, der sagt, komm hier, ich habe ein gutes Spiel, probiert das mal aus und die geben uns das Spiel, dann spielen wir das natürlich auch eher, als wenn wir das erst wirklich kaufen, bezahlen, auf unsere Kosten und es dann assurieren. Wir probieren natürlich auch zuerst die Sachen aus, die uns als Ansichtsexemplare oder halt als Demo-Version, muss ja gar nicht umsonst sein, aber ne, es gibt auch schon mal vergünstigte Demo-Versionen oder du kaufst halt eine bestimmte Stückzahl und kriegst dann halt eins zum Ausprobieren dazu. Die spielen wir natürlich auch eher, ne? Und die haben dann natürlich auch eine größere Chance. Das ist ja schon eine schlaue Methode, so ein Spiel an den Mann zu bringen. Ne? Das ist halt das Effektivste als Verlag oder als Hersteller, ne?
Sich selber schon mal was ausgedacht, versucht oder schon.
Keine Zeit für.
Also das ist wahrscheinlich eine Einfache.
Vor lauter Spielen keine Zeit.
Ja, ist tatsächlich.
Ich weiß zum Beispiel, dass wir früher haben wir halt so ein Monopoly-Mod gebaut gehabt. Also mein Vater hat das zumindest gemacht und das hat ja schon auch so seinen gewissen Reiz, sich so basierend auf was anderem, sich Regelerweiterungen, Veränderungen, andere Steine oder irgendwas zu überlegen.
Also haben wir auch schon, aber das halt so nichts, was über die Hausregeln hinausgeht. Ne? Das gibt's halt, haben wir auch verschiedene Varianten von bestimmten Sachen, wo wir dann dazu was schreiben oder uns so Specials ausdenken, aber nichts, was, also ich, bei mir nichts, was über eine Hausregel hinausgeht.
Keinen weiteren Reiz?
Du musst, also um ein richtig gutes Spiel zu machen, musst du ein meines Erachtens sehr großes mathematisches Kompetenzkontingent haben, damit so ein Spiel von vorne bis hinten funktioniert. Und das ist echt schon Arbeit, ne? Da musst du halt schon wirklich.
Das, genau, ich habe ja, gut, okay, es kann ja auch sein, dass man das als Hobby macht, ne? So, dass man irgendwie, das ist jetzt nicht unbedingt jetzt mit der Absicht, jetzt macht, das muss jetzt auf jeden Fall direkt durchstarten quasi, aber so als, also könnte ich mir schon vorstellen, dass, also ich weiß, also für mich wäre es schon reizvoll, aber ich würde es halt auch nicht machen, weil ich ja da wahrscheinlich auch an Perfektionismus scheitern würde.
Glaube,
und an der Zeit, ne? Aber.
Ich glaube, du willst ja dann auch was Neuartiges haben und wenn du halt so viele Sachen schon ausprobiert hast, da jetzt was zu finden, was wirklich individuell und neuartig ist, das ist schon echt eine Aufgabe. Da musst du schon wirklich die super Eingebung haben und dann sagen so, hier, ich habe jetzt die großartige Idee, das probiere ich jetzt mal aus. Hatte ich noch nicht.
Ich überlege gerade, also wenn ich meinen Ungespielt-Stapel noch so anschaue, der zu Hause steht, würde ich glaube ich auch aus Zeitgründen überhaupt nicht auf die Idee gekommen, irgendwie ein Spiel selber zu entwickeln. Also da muss ich noch viel zu viel aufspielen, was ich da angesammelt hatte. Das ist wirklich ein Zeitding. Ne? Also dafür gibt's, das ist auch ein Luxusproblem. Man hat ja auch genug Zeugs da, was wirklich gut ist, was man spielen kann. Ne? Das ist auch so eine Sättigungsfrage. Ne? Warum soll ich jetzt selber irgendwie mir was einfallen lassen, wenn die Industrie das in fast schon stellenweise Perfektion für mich übernimmt.
Ja, ja.
Da ist für mich gar nicht der Anreiz, da mich da jetzt hinzusetzen,
ja,
und zu sagen.
War nur so eine Vermutung, ob das vielleicht einen Reiz an sich ja auch schon darstellen kann, ne, sich das halt auszudenken oder zu knobeln.
Ja, ich denke schon, dass es super interessant ist. Ne? Also wenn der Markt kleiner wäre und wenn das Angebot nicht so hoch wäre und wenn es nicht so viele Spiele geben würde, die ich gut und toll finden würde, würde ich vielleicht irgendwie auf die Idee kommen, sowas mal zu machen irgendwie, aber da.
Ist ja auch eine Typenfrage einfach, ne?
Genau, also, das glaube ich, ja, genau. Ja.
Also was ich total reizvoll finde, ich kenne so ein paar Spielautoren und wenn die halt so mit einer neuen Idee kommen und sagen, können wir nicht mal Probe spielen, ich würde gerne deine Meinung dazu wissen. Das finde ich total reizvoll und da bin ich auch sehr...
Testspielerin.
Bin ich auch sehr offen und bin auch nicht scheu, da irgendwelche Kritik zu üben.
Ja, ich habe hier ein ganz tolles kooperatives Spiel, wo alle immer gewinnen. Und
schade.
Einstieg.
Oh, oh. Ja, gibt es da sowas? Wird das auch in den Spieletreffs dann zum Beispiel gemacht, dass da Autoren kommen und sagen, sie zeigen ihr Prototypen? Also wer da Lust drauf hat, kann da auch mal also sowas dann erleben.
Ja, auf jeden Fall.
So ein Spiel beim Entstehen zuschauen ist ja vielleicht auch mal interessant.
Ja, klar.
Nicht das Endprodukt zu sehen, sondern der Weg dahin.
Ja, das gibt es öfter. Das sieht man öfter mal auf so kleinen Spieletreffs. Habe ich das auch schon öfter mal gesehen. Man muss natürlich, wenn man sowas da anschleppt, muss man sich dann natürlich darüber im Klaren sein, dass man natürlich auch dann klare Meinungen bekommt.
Ja, das sollte ja eigentlich auch das Ziel sein, die zu bekommen.
Aber ja, es gibt ja sogar Autorentreffs. Also auf den Ratinger Spieletagen zum Beispiel gibt es extra eine Werkstatt. Ne, da gibt es die Autorenwerkstatt, da kann man dann mit seinen Prototypen hingehen, da kriegt man Tipps. Da gibt es dann auch die Spieleautorenzunft, die einem dann auch noch vielleicht Anregungen oder Hilfe gibt. Es gibt auch ein Buch, weiß nicht, ob das noch veröffentlicht wird, das heißt Leitfaden für Spieleerfinder. Also wenn man da so Ambitionen hat, da gibt es schon alle möglichen Hilfsmittel. Es gab eine Zeit lang auch einen relativ erfolgreichen Spieleautor, der hatte in Köln ein Spieleerfinderstudio, wo man vorbeigehen konnte. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber das gibt lauter verschiedene Anlaufstellen. Halt so. Und es gibt ja auch freie Spieleautoren, die Auftragsarbeiten annehmen und auch zum Thema ein Spiel einfach konzipieren. Mhm. Und ja, da gibt es schon auch Leute, die das halt wirklich als Beruf haben und da auch von leben können.
Ja. So, dann ist jetzt eben schon noch das zweite Mal in den letzten anderthalb Stunden das Wort Kickstarter gefallen. Was hat es denn damit auf sich? Also Kickstarter kennen vielleicht die meisten. Das ist so ein Crowdfunding, nennt man das.
Eigentlich ist das auch ein Marketinginstrument, oder?
Ja.
Die meisten.
Aber also grundsätzlich erstmal, falls das jemand nicht kennt, ne? Bei Kickstarter geht es darum, man hat eine Idee und man geht nicht zu einem großen Investor, wo einer einem viel Geld gibt, sondern man benutzt das Internet, die Reichweite des Internets, um von vielen Leuten ein bisschen Geld einzusammeln. Und im Fall von manchen Produkten auch ein bisschen mehr Geld von vielen Leuten einzusammeln. So, genau. Und das ist ja oft ein Marketinginstrument.
Genau, also um Reichweite zu generieren. Also
und das gibt es ja in allen möglichen Bereichen im Brettspielbereich ja anscheinend auch, weil eben hattest du ja schon gesagt, ihr habt die Kickstarter-Sachen in der Regel nicht bei euch im Portfolio. Was gibt es da so eine Unterscheidung oder grenzen die sich durch irgendwas ab, diese Kickstarter-Sachen?
Genau.
Also bei uns ist es einfach eine rein marktwirtschaftliche Entscheidung, weil ein Kickstarter ist ja kein Massenprodukt, sondern es kann ja sein, dass ein Kickstarter produziert wird, einmalig. Mhm. Dann gibt es da die 2.500 Stück von und sind ja meistens etwas aufwendigere Spiele oder viele Spiele, die halt eine größere Vorbereitungszeit oder eine kleine Kundengruppe nur treffen. Und dann ist es für uns für den Laden halt schon nicht interessant, weil wenn wir so ein Spiel ins Programm nehmen, was ein bisschen aufwendiger ist, was jetzt über so ein Kartenspiel hinausgeht, dann wollen wir das ja auch langfristig nachbestellen, weil wir unseren Kunden ja vermitteln, das ist ein gutes Spiel, das kannst du immer wieder kaufen. Ja. Wenn der Kunde überzeugt ist, kommt er im Zweifel und möchte das gleiche Spiel nochmal jemand anderem schenken.
Und da kannst du ja nicht sagen, vielleicht gibt es in 2 Jahren nochmal was Neues.
Das ist halt jetzt so für so ein Einzelhändler, klassischen, der wir dann doch in irgendeiner Form noch sind. Also für mich einfach wirtschaftlich uninteressant. Für mich persönlich natürlich was ganz anderes, finde ich total reizvoll, da sind super tolle Sachen. Da bin ich aber so vernünftig und das ist so eine Zeitfressmaschine, wie, weiß ich nicht, auch so Plattformen, ne? Du guckst dir das an und du kannst dich total verlieren, dann guckst du dir den Kickstarter an, dann kannst du die ganzen Bildchen anklicken, guckst dir das an und so. Wenn ich mir das anfange anzugucken, dann ist mein Tag halb vorbei, wir reden jetzt anderthalb Stunden. Ja, das kann ich auch dann 2 Stunden damit zubringen, mir irgendwelche Kickstarter-Ideen anzugucken, weil ich das dann vielleicht doch noch reizvoll finde und dann lese ich da noch ein bisschen, guck mir da vielleicht nochmal die Rezensionen an. Deswegen ist das für mich so ein Feld, was ich einfach ausblende, aus egoistischen Gründen halt auch, weil ich mich einfach da selber schützen muss. Ne? Das ist einfach so.
Wo unterscheiden Sie diese Spiele sich grundsätzlich irgendwie oder in der Art der Aufmachung von den klassischen Verlagsspielen, die
manche
so
manche ja und manche nein. Es gibt halt total professionelle, super toll gestaltete Kickstarter, die es auf dem Mainstream-Markt gar nicht schaffen würden, weil so ein Spiel dann 250 Euro, wenn du das als normaler Verlag, das überlegt man sich natürlich auch.
Metallfiguren.
Ja, das überlegst du dir natürlich als Verlag halt auch. Ne? Und auch so ein Verlag ist ja natürlich erstmal das Platzkontingent, so eine Lagerkapazität, ja, ein Spiel für 250 Euro, sind wir mal ehrlich, verkauft sich natürlich auch anders als ein Spiel, was 40 Euro kostet, ja, in anderen Massen und Stückzahlen. Und ich glaube, was war denn das jetzt, dieses Cthulhu Meth, Desmes, wie heißt das? Sag Death mal, hilf mir.
Ja.
Riesending, sieht super aus.
Das war das mit der so 1 Meter Plastikfigur, die man dazu kaufen konnte.
Genau, da so? Gibt es dann lauter glaube, so tolle Sachen.
Ich habe das schon nicht mehr. Seit längerem keine Kiste mehr. Ich glaub, das war das aber.
Ja, okay. Super beeindruckend, sieht total toll aus, ist aber ein wirklich absolutes Nerd-Produkt meines Erachtens.
Ist auch kooperativ.
Auch das noch.
Ja, deswegen ist das so uninteressant. Aber ist ja schon cool, dass es halt überhaupt die Möglichkeit halt gibt, da Reichweite zu schaffen für so wirklich sehr aufwendig produzierte Sachen. Ne? Also wenn da jetzt, wenn es halt sich eine Gruppe findet, die da halt Wert drauf legt und dann halt auch durchaus bereit ist, das halt zu bezahlen, dann
ja, total toll.
Ist ein Verlag halt unter Umständen gar kein Interesse daran, weil das, man das halt gar nicht ausreichend Stückzahlen verkaufen kann.
Genau, oder halt auch Kleinverlage, die sich das vielleicht gar nicht erstmal so leisten, die eine super tolle Idee haben und erstmal gar
das
nicht
ist
so.
Das ist ein Risiko, ne? Ich meine, wenn du über Kickstarter gemacht hast und dann weißt du halt, da haben sich halt 5000 Leute für interessiert, dann hat man ja eine Basis, von der aus man ja auch arbeiten kann. Ne?
Genau. Und es gibt ja auch durchaus Kickstarter, die unser Root-Beispiel zum Beispiel ist ein Kickstarter, relativ erfolgreich,
ja,
und wird jetzt von einem ganz normalen Verlag produziert. Noch nicht so, wie ich mir das vielleicht wünschen würde, in einer Regelmäßigkeit und Abrufbarkeit, wie das für so ein normales Spiel vielleicht so ist, aber es gibt einfach welche. Ne? Also halt auch so für den normalen Kunden. Kickstarter, die super erfolgreich sind, werden im Normalfall von Verlagen übernommen. Da ist aber halt die Schnelllebigkeit halt wieder das Problem, weil so ein Verlag übernimmt ein Spiel von einem Kickstarter. Der Kickstarter ist von 2019. Der Verlag kauft die Rechte, produziert das Spiel. Das wird in China produziert. Dann haben wir schon wieder Essen 2020, bis das Spiel dann vielleicht mal in Deutschland ist. Und dann muss das Spiel halt schon wirklich gut sein, dass die Leute auch noch das Interesse haben, es halt immer noch kaufen zu wollen. Das ist halt immer so die Waage, die du halten musst halt auch als Verlag. Ne?
Aber passiert das auch mit diesen Nischen-Genre-Produkten? Oder ist das dann eher für dieses, der Verlag identifiziert ein Spiel des Jahres kompatibles Spiel, oder ist das, kann man das gar nicht so...
Kannst du nicht pauschal sagen. Ja. Also wenn der Kickstarter mega erfolgreich war, dann wird der auch von einem normalen Verlag doch durchaus genommen.
Ja, ja. Ich meine, was Besseres kann einem ja nicht passieren. Ne? Man hat quasi die Bestätigung, dass es funktioniert, dass es sich verkauft.
Ja, aber da
muss halt ein bisschen mehr investieren, weil du natürlich das anderes Risiko da, oder weil weniger
Risiko...
Weil
der Zeitfaktor ist ja doch noch wichtig, Risiko, ne?
Ja, genau, weniger. Das, also ich meine auch
Risiko faktisch auf die Käufer ab. Ne?
Auch sehr, ja.
Und dadurch, dass der Markt ja relativ klein ist und die Interessen halt auch so, wenn je nachdem, wie groß der Kickstarter war und je nachdem, wie viele Menschen du ansprichst, musst du ja auch immer noch überlegen, ob jetzt noch immer so viele Menschen da sind, die das auch trotzdem noch kaufen wollen. Oder ob der Markt nicht gesättigt ist. Das ist bei einem Spiel halt schon immer schwierig.
Kickstarter dann, ist das überhaupt, ist das eine deutsche Plattform?
US-Plattform.
US-Plattform. Also das sind dann auch dann vor allem dann international, also englische Spiele? Oder ist das... Wie ist das so?
International, also ne, es gibt auch deutsche Verlage, die Kickstarter machen. Es gibt auch große, renommierte deutsche Verlage, die erstmal auf Kickstarter probieren, ob das Spiel überhaupt so massentauglich ist. Das ist in Deutschland, glaube ich, gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob es erlaubt ist, wenn du ein deutscher Verlag bist. Das weiß ich gar nicht. Da gibt es auch so ein paar verschiedene rechtliche Sachen, das weiß ich aber einfach nicht. Ich weiß nur, dass es deutsche große Verlage gibt, die auf dem amerikanischen Kickstarter-Markt Sachen vorproduzieren, um zu testen, ob sie für den deutschen Markt produktionstauglich sind, ja, die dann später erscheinen.
Ja, ja.
Ich hoffe, dass ich das jetzt schwammig genug ausgedrückt habe, aber ja.
Ja, aber ich meine, okay, es macht ja natürlich dann schon Sinn, wenn man eh schon versucht, die Reichweite des Internets anzuzapfen, dass man ja dann auch international das versucht zu platzieren, oder? Also,
ja, keine Frage.
Ich würde schon sagen, ist eher so die Hautsprache dann oft.
Ja, doch.
Bei
den komplexeren Sachen sowieso generell. Da ist einfach sowieso, ich sag mal jetzt, nur in Deutschland.
Der schreckt dann vielleicht auch gar nicht so sehr ab, dass man das dann gar nicht auf Deutsch
bekommt. Es ist natürlich auch schwierig, das mehrsprachig zu produzieren.
Das kostet wieder Geld,
wenn du
irgendwas mit Karten hast.
Ja, wenn das Material nicht spielneutral ist.
Vielleicht erstmal 10 Sprachen produzieren, dann ist natürlich viel von dem Geld schon wieder dabei drauf, dass es überhaupt dann...
Jetzt am Wochenende ist ein Kickstarter gekommen, Fujikoro Deluxe. Und das ist halt sprachneutral, das Spiel. Also das Spielmaterial ist nur die Anleitung halt. Also in 4 Sprachen. Aber dann passt das halt. Ne? Dann ging das.
Das gibt es auch oft. Ne? Das
Spiel
dann so vom Material her ganz sprachneutral drin, dass du eine Übersichtskarte hast, die dann halt mehrsprachig ist und dann halt nur die Anleitung halt dementsprechend
Aber es sind halt so speziell darauf auch zugeschnitten. Also,
das stimmt.
Ja. Sachen, die textlastig sind, die sind ja manchmal auch spannend, die ist dann halt schwieriger zu lokalisieren oder auf, ja, mit deutlich mehr Kosten verbunden.
Aufwand halt einfach, ja.
Ja, ja. Gibt es sonst mal zu den Kickstarter-Sachen noch was zu sagen? Gibt es da noch irgendwas, wenn da jetzt einer sagt...
Geheimtipps
oder irgendwas, wo man darauf achten muss, wo man sagt, okay, wenn das Kickstarter dich interessiert, ist das vielleicht, schlag lieber beim Kickstarter zu, statt darauf zu warten.
Man muss ja sagen, es ist ja kein Kauf, ne? Es ist ja eine Investition, kann auch sein, dass du nichts bekommst, weil die Pleite vorher und...
Genau.
Bei Brettspielen ist es ja schon meistens so, dass das erst der Kickstarter überhaupt erst zustande kommt, wenn die Preisgrenze erreicht ist, dann wird das Spiel auch produziert und wenn du dann halt die Idee des Spiels, was es denn kosten sollte, als Kickstarter-Summe eingezahlt hast, dann bekommst du normalerweise auch das Spiel. Aber da auch diese Spiele ja meistens in China produziert werden, muss man da auch Geduld haben. Ne?
Ja, also das dauert, immer.
Ich habe es auch schon ein paar Mal gemacht, also, da muss man immer, dann wartest du immer und dann manchmal ist man überrascht, was kommt denn da für ein Paket?
Und dann
kommt
der Postbote und
denkst so, genau.
Oh, was habe ich denn da bestellt vor mir? Ja.
Genau, aber das eine sollte auch schon Ende des Jahres da sein, ist immer noch nicht da.
Ja, so.
Aber ich wollte nur sagen, also, es gibt ja durchaus immer wieder Leute, die sich dann quasi darüber aufregen, dass dann doch nichts draus geworden ist. Keine Garantie. Aber
bei den Brettspielen ist schon eine gute Erfolgsquote dabei. Ne? Also gerade bei den größeren Sachen, die haben das relativ gut im Griff mittlerweile.
Ja, doch, wenn da ein bekanntes Auto hintersteht. Und, ja.
Ist ja auch ein Reputationsding natürlich dann. Ne? Dann will man sich da vielleicht auch nicht das dann zu sehr
verscherzen. Das ist auch ein Geldgrab, ne? Potenziell.
Ja, Geldgrab.
Ja, weil man ja, wie läuft das? Also man kauft ja nicht einfach nur ein Spiel, da gibt es ja dann 1000 Zusatzsachen. Ja,
meistens sind die alle bunt und toll.
Genau.
Aus.
Dann scrollt man so runter und ach, das gibt's
auch. Guck mal hier, $50 mehr.
Komm, ist egal. Ja, und dann zahlt man nochmal irgendwie 60 bis $70 Porto oben drauf und wenn man Pech hat, fährt man dann irgendwie zum Zoll und muss das dann noch da auslösen. So
zum Zoll fahren, das ist ja auch mal so ein
super, macht voll
schöne
Spaß.
Experience.
Ja, ich habe mir das inzwischen auch so ein bisschen abgewöhnt, weil der Stapel wird immer größer, ne? Die gespielten Dinge, einfach aufgrund der Verfügbarkeit. Und es ist natürlich, wie du schon sagst, es ist ein Groschengrab, ne? Man steckt da richtig Geld rein. Ne?
Ja.
Oh, $200, $250 hier, $300 da, zip zap. Ne? Irgendwann kommt ein Paket, was ist das? Habe ich schon wieder vergessen, weil ich das überhaupt bestellt finanziert habe. Ne? Und schwierig. Ne? Also.
Ja, man kriegt es ja dann. Also die Chance ist ja im Grunde vorbei. Ne? Also wenn es nicht eins ist, was wenn es dann nachher doch super toll ist, dann. Dann ärgert man sich.
Ja, das ist halt auch der Reiz, ne?
Genau.
Ich denke, das ist der Reiz, den man halt hat, ne? Dass halt du das dann lieber doch als Kickstarter kaufst, als zu warten, ob es dann eventuell nach einem Jahr oder anderthalb dann irgendwann mal doch auf dem Markt erscheinen wird. Das ist halt.
Und oft fehlen dann ja auch Sachen. Und wenn es dann doch nicht aufgegriffen wird, ist das dann so ein Titel, den ihr dann versucht, gebraucht dann zu besorgen, weil der dann irgendwie besonders interessant ist für Sammler oder irgendwie so, also dass man da...
Dann freuen wir uns sehr, wenn dann das jemand reinbringt, aber wir gehen nicht gezielt auf die Suche, weil wir da gar nicht das Kontingent für haben. Wir kriegen schon so genug Sachen immer rein, dass wir haben einfach gar nicht die
dass die Bandbreite auch zu hoch.
Das ist schon echt speziell. Also wenn wir wissen, dass wir, ne, wir haben den Kunden F, der hat das Spiel, das wissen wir und der wird es auch hergeben und jetzt kommt der Kunde J und möchte das haben, dann vermitteln wir, wenn wir da sowas wissen. Aber sonst nein, das ist halt. Wir kriegen schon auch Kickstarter rein, natürlich. Ne? Also ja, auch viele Kunden haben, die sich wirklich als Hobby jedes Kickstarter-Ding oder jedes zweite zumindest mitmachen. Als Hobby.
Und dann merken, ich habe gar keine Zeit zum Spielen.
Und auch gar keinen Platz.
Ja,
aber die Box sah so hübsch aus.
Ja, und das dann halt doch anderthalb Jahre gedauert hat und mittlerweile drei andere mit dem gleichen Thema da sind. Das gibt's auch.
Oder ne? Die Kinder sind so alt geworden, weil Kickstarter so lange gedauert hat.
Also das gibt's schon, aber also halt überhaupt nicht unser Metier. Also jetzt so vom Laden gar nicht.
Ist vielleicht, wie du sagst, ist einfach auch zu breit, zu viel.
Ja, das ist, wenn man sieht, was da auf Kickstarter in der Brettspielszene läuft, das ist einfach viel zu viel.
In welcher Größenordnung ist man denn da so unterwegs? Also was sind denn so, also hat man da irgendeine...
An Summen, die eingesammelt werden?
Nee, also an Mengen von Titeln, die da...
Boah, das müsste man...
Also ich meine, wenn jetzt 1000 Titel regulär erscheinen pro Jahr...
Also ich bestimme die gleiche Menge nochmal an Kickstarter, würde ich sagen.
Mehr,
also
vielleicht sogar mehr.
Das Internet ist ja auch groß, ne? Tendenziell.
Genau. Ja, da ist auch echt viel dabei.
Und es gibt ja auch Einzelverlage, die da irgendwelche Kram mehr oder weniger auf den Markt schmeißen wollen für kleines Geld.
Und es gibt ja auch nicht nur Kickstarter, ne? Es gibt ja auch noch Start Next und also
Indiegogo
und alles das kommt ja noch dazu. Ja. Ne? Also ich bin da gar nicht so im Thema, aber da gibt es ja noch ganz viele andere Plattformen, die sowas auch machen. Ne? Und ich glaube, auf BoardGameGeek gibt es mittlerweile selber auch noch so eine, den.
Oh, kann sein.
Ich glaube, die haben oder die versuchen jetzt auch noch sowas zu machen, wo die halt. Ne,
das ist ja eigentlich so jetzt gar nicht so abwegig, oder? Nee. Also wenn man.
Nee. Genau, und da hast du halt auch auf BoardGameGeek jetzt wieder hast du auch die Chance, so einen Kickstarter dann zu bekommen, weil da natürlich auch dann Leute daher gehen und nicht nur einen Kickstarter dann von dem Spiel machen, von dem sie überzeugt sind, sondern sich direkt 2, 3 besorgen und das dann halt wieder dort anbieten. Ne? Das heißt,
so.
Du musst gar nicht unbedingt aufs eigene Risiko gehen, sondern du kannst auch darauf hoffen, dass jemand anders das für dich gemacht hat, das alles gemacht hat und das dann bei auf BoardGameGeek vielleicht mit ein bisschen Gewinn verkauft. Da gibt es schon viele, die das machen.
Hatte ich eben gefragt, ob es ein, ist das ein deutsches Portal? Ist internationales?
Nee, ist auch so ein US-Ding.
Das ist, ne, US. Das ist, okay. Ja.
Aber es, ja, okay. Aber
ja, auch eine Konferenz.
BoardGameGeek hat da eine eigene,
ja,
eine eigene Messe.
Ja, ich glaube, das ist vor allen Dingen Spielen. Ne? Die
Spielen,
treffen sich zum Spielen.
Ja. Spielen. Ja. Ja. Wo ist die?
Ein Unterschied. Ich glaube, die ist sogar mehr als einmal
ich bestimmt. Bin unsicher. Ich glaube auch, die reisen ja so ein bisschen
jetzt, ja,
zum Tingeltang.
Aber so in US. US. Also da gibt es auf jeden Fall
hart frequentiert. Also da ist ja richtig was los.
Ja. Warst du schon mal?
Nee, um Gottes Willen.
Ja, wir wollen ja nicht. Also so.
Nee. Da muss man ja über den Teich fliegen dann.
Richtig.
Das ist dann schon mit deutlich mehr Kosten verbunden, ja, als man hier so oft so auf das Spiel fahren.
Um mal ein Spiel zu spielen.
Ja, genau. Da gebe ich das Geld lieber für Spiele aus.
Ja, genau.
Für Kickstarter-Spiele.
Kickstarter-Spiele.
Ja.
Kriege ich Stress von meiner Frau.
Hast du das auch schon mal gemacht, oder?
Ja. Hast du nicht auch mal bei Kickstarter schon?
Nein, noch nie.
Noch nie?
Ja, jetzt ist, wie gesagt, jetzt am Wochenende ist eins gekommen und ich warte auch noch auf welche.
Ah.
Also eins müsste, sollte eigentlich im,
jederzeit,
im Ende des Jahres kommen und auf das Spiel habe ich die dann getroffen, den Verlag, und die waren, ja, das ist katastrophal. das ist ein Spiel, was es schon gibt und ein US-Verlag hat das Spiel aufgegriffen, also ein deutscher Verlag, der hat das Spiel ursprünglich gemacht das gab es aber nur mit so Pappaufstellern und dann haben sie das quasi nochmal rausgebracht mit Miniaturen.
Zugejummi machen alles besser.
Genau, und dann haben, sind da irgendwie 184 unterschiedliche Miniaturen drin. Das muss alles in so eine Box und sind dann logischerweise darauf auf das Problem gestoßen, das ist ja gar nicht so einfach. So eine Box und diese ganzen Miniaturen und die müssen alle einzeln abgenommen werden. Es verzögert sich noch, ja.
Schön.
Aber naja, mal schauen, wann das ankommt. Das ist dann immer lustig, dann steht auf einmal zu Hause so ein Paket, was ist das?
Schwer.
Weiß nicht.
Unter Umständen, also je nachdem, aus welchem Material dann.
Ja, muss man auf jeden Fall, finde ich auch, ist schwierig da mitzumachen. Weil es ist relativ teuer und man ist ganz leicht irgendwie, ach, da kommt das noch, das und das noch. Und man weiß ja noch gar nicht, wie es ist.
Ja, das ist ja auch letztendlich das Problem. Du finanzierst, kaufst, backst irgendwas, von dem du gar nicht weißt, wie sieht das Endprodukt aus. Ist das ein Spiel, das mir gefällt? Du hast das nie gespielt. Du hast das vielleicht mal in irgendeinem Präsentationsvideo oder sonst irgendwas gesehen. Aber du kannst jetzt keine Aussage darüber treffen, so, boah, das ist genau das, was ich toll finde, spiele oder haben möchte.
Ja, dann geht man doch lieber in den Laden.
Ja, aber also umgekehrt ist da manchmal das Problem. Also Blood Rage, das haben wir auch schon mal gespielt. Das als Kickstarter wäre halt dann im Endeffekt cool gewesen, weil da ganz viele Sachen dabei sind, die du jetzt gar nicht mehr kriegst.
Ja. Die man nicht bekommt?
Ja, diese gibt es einfach nicht. Die waren halt nur bei Kickstarter dabei.
Also du hattest das bei Kickstarter?
Nee, ich hatte das einfach so. Ich habe es bei euch im Laden gekauft tatsächlich.
Achso, und es gab aber in der Kickstarter-Edition
ganz von viel diesem Zeug,
Spiel Extras.
Ja, ganz viele Extra-Miniaturen und Extra-Stuff. Das ist aber so auf dem freien Markt nicht mehr erhältlich. Da musst du irgendwie eBay oder auf BoardGameGeek
und das und wieso passiert? Also dann geht dann der Verlag dann hin, der das dann übernimmt und also vereinfacht das dann? Oder was sind dann der Grund, warum...
Grundspiel, was halt so das Spiel an sich ist, ist dann fertig, ein Endprodukt, was halt gut ist und auch funktioniert. Und bei Kickstarter ist die Idee dann mit irgendwelchen Promos, Erweiterungen, Super-Gimmicks, den Reiz des Kaufs zu erhöhen, weil die halt dann limitiert sind und dann gibt es da halt nur für die 1500 Kickstarter-Spiele.
Ja, okay.
Bei Blood Rage den super, super Bösewicht, den der Hightech-bemalten Miniaturenform mit der Super-Sonderkarte.
Handbemalt. Ja, hätte ja sein können, dass dann auch dass das bei dem Kickstarter irgendwie noch in einer etwas anderen Form ist und dass, wenn das ein Verlag übernehmen möchte, dass er dann irgendwas noch daran ändert oder vereinfacht oder die Produktionskosten optimieren möchte, weil
sich da
jemand was ausgetobt hat und eigentlich ist das aber gar nicht wirtschaftlich produzierbar, skaliert. Das sind ja durchaus ja Faktoren, die man vielleicht dann gar nicht als enthusiastischer Spiele-Designer auf dem Schirm hatte oder
das ignoriert hat, bewusst zum Beispiel, ne? Oder
einfach auch oft ein Kostenfaktor, ne?
Ja, also genau.
Wir haben gerade die Idee, dass wir für ein bestimmtes Spiel eine individuelle Karte als Gimmick für unsere Kunden, eine Karte individuell als Spielbrettkarte halt, weil es halt zum Thema des Spiels passt. Und dann kostet aber eine einzelne Karte, das ist wirklich eine Spielkarte, die man so als Gimmick zu dem Spiel dazu nimmt, die nichts kann. Und da kostet aber dann jede Karte reine Produktionskosten 1,50 Euro. Und das ist halt, wenn du das dann halt als Verlag dir überlegst, das ist einfach schon ein riesen Kostenaufwand. Ne? Die muss ja dann auch, die ist jetzt nicht verpackt, das ist nur eine Karte, die würden wir so rausgeben. Und wenn du so eine Karte dann noch in eine Verpackung steckst und einen Preis drauf klebst und dann hast du so einen Artikel, wo du dann halt meinetwegen 4 Karten hast und der Kunde muss aber dafür dann 5 Euro bezahlen und macht dann zu Hause das Tütchen auf und hat dann 5 Spielkarten in der Hand, dann ist irgendwann auch bei dem Kunden vielleicht das Verständnis für den Preis nicht mehr vorhanden. Und bei einem Kickstarter ist der Kunde ja sich selbst überlassen. Der sieht dann halt, was er für seine $5 mehr bekommt und ist dann halt frei in der Entscheidung, ob er das jetzt noch mit...
Genau, die 5 Dollar machen den Braten jetzt auch nicht mehr fett.
Ich glaube, das ist einfach eine andere Art des Einkaufens. Ne? Das ist halt auch so...
Bunte Miniatur.
Ja, genau, komm, was soll's.
Kommen $50 auf runter.
Ja. Das ist egal.
Die sind dann oft ja auch angemalt und drehen sich so in der Animation. Oh, wie cool. Und dann stellt man fest, die kommen gar nicht angemalt. Mist.
Ja, verdammt. Ach so, die müssen wir selber noch anmalen.
Ja, ja. Die lassen die natürlich dann immer von den ganz tollen Leuten anmalen. Das kannst du ja selber gar nicht leisten. Es ist ein Marketinginstrument, ne? Kann man schon
genau, sagen. Also ja, ich kenne das halt von anderen Produktkategorien und da ist das halt ganz oft ein, also dann war es vielleicht mal initial wirklich, ja, wir wollen das mal ausprobieren, ob das geht. Und dann war es halt tatsächlich jetzt einen sehr typischen Investorencharakter gehabt, wenn man investiert und hofft, dass das dann tatsächlich klappt, ne, dass man da was von hat. Aber ganz dann so die zweiten Versionen, die dritten, vierten Versionen,
wo sie immer wieder das Gleiche gemacht haben.
Genau, diese
Peppel-Uhr zum Beispiel.
Ne? Das war dann danach, aber ist ja völlig klar, die Wahrscheinlichkeit, dass du das Produkt bekommst, war relativ hoch, weil sie haben das halt beim ersten Mal hinbekommen, das halt zu machen. Und dann war es halt mehr so ein Multiplikator-Marketing-Plattform, um die Leute da zu erreichen.
Ja, so ist es bei Brettspielen im Grunde auch. Es gibt welche, das sind einfach kleine Verlage, die haben eine schöne Idee und versuchen, die rauszubringen. Und dann gibt es halt größere Verlage und die benutzen das halt ganz klar als Marketinginstrument. Und die wissen auch, dass sie das Spiel danach so rausbringen, ohne den ganzen anderen
Stuff. Die schalten dann Facebook-Ads, um zur Kickstarter-Kampagne zu verlinken, um dann da...
Na, es gibt ja auch Verlage, die machen das ganz gezielt. Ne? Die gucken bei Kickstarter was richtig Gutes, gucken, wie die Kickstarter laufen und kaufen sich dann die Rechte und bringen das dann raus. Erstmal individuell auf ihrer eigenen Verlagsseite und bringen das dann erst in den Handel. Das gibt's auch. Da muss man halt ein Gespür für haben. Ne? Ja. Das ist halt fährst natürlich auch ein relativ hohes Risiko. Aber es gibt Verlage, die das richtig gut können und da auch richtig renommiert mit geworden sind. Sehr erfolgreich.
Mhm. Jo. Wollen wir zum Abschluss denn jetzt noch ein Spiel spielen?
Damit man das mal explodieren lassen.
Genau. Dann haben wir doch die Experience, wie man sowas erklärt bekommt. Und
wusstest du das, Dirk, dass wir was spielen?
Das habe ich eben erfahren, auf dem Weg hierher.
Also, wir haben es einfach mal eingepackt, weil wir dachten,
das ist eine witzige Idee. Wenn wir langweilig sind, bringen wir lieber ein Spiel mit, dann ist halt das...
Genau, dann spielen wir noch ein Spiel.
Also ein relativ einfaches, kurzweiliges...
Genau, es ist auch nichts, wo man die Karten zu sehen muss.
Das ist ein Kartenspiel.
Das ist ein kleines Kartenspiel.
Ne?
Ein kleiner Karton.
Eins kleines Kartenspiel.
Ein kooperatives Kartenspiel.
Nein, es ist nicht kooperativ, dann würden wir es nicht spielen.
So einfach ist es.
Exploding
Kittens.
Ein Kartenspiel für Liebhaber von Katzen und Explosionen und dann etwas kleinerer Typo und Laserstrahlen. Und noch kleinerer Typo.
Und natürlich Ziegen.
Ziegen?
Mhm. Ja.
Ziegen kommen auch vor. Alter,
genau, 7 Jahre. Plus. Besonders lustig illustriert.
2 bis 5 Spieler in 2 Minuten erlernt,
In
15 Minuten gespielt.
Genau. Du, der fällt bestimmt, weißt du, ist das nicht Oatmeal, der Illustrator? Ist das so ein.
Nee.
Ich meine schon.
Oder?
Da steht bestimmt drauf, ist so ein Nerd-Illustrator.
Ja,
der macht so Nerd-Comics.
Ist relativ bekannt.
Ich komme gerade nicht auf den. Ich meine, es ist. Finde das mal raus, während hier alles vorbereitet wird.
Alles vorbereitet, da steht
doch. Das war auch ein Kickstarter.
Das war auch ein Kickstarter.
Das ist so ein Ding, was auch richtig durch die Decke. Also, was heißt richtig durch die Decke? Das war schon so ein Ding, was.
Ich glaube, die haben doch weit über 1 Million eingesammelt.
Ja, das Oatmeal. Matthew Inman, ne?
Das ist auch mit dem Illustrator zusammen irgendwie. Das ist eigentlich ein ganz einfaches Spielprinzip, ist russisch Roulette mit Karten.
Mhm.
Jeder von uns erhält 7 Handkarten, die verschiedene Dinge können. Was die können, steht da auch drauf. Und jeder von uns erhält einen Entschärfer. Mit dem Entschärfer versucht man, wenn man am Ende der Runde ist, man gezwungen, eine Karte zu ziehen. Ist diese Karte eine explodierende Katze? und man hat keinen Entschärfer, ist man diese Runde raus. Ne?
Ja.
Kann man zugucken und Bier trinken. Hat man einen Entschärfer, muss man diesen Entschärfer ausgeben,
ja,
um diese Katze zu neutralisieren sozusagen. Legt den Entschärfer weg und mischt dann dieses, ja, ich sag mal, diese explodierende Katzenkarte an irgendeiner Stelle, in der man möchte, wieder in das Deck rein. Jetzt gibt es natürlich hier ganz viele verschiedene Handkarten, die verschiedene Dinge machen. Beispiel, ich nenne jetzt einfach mal was. Ich habe jetzt hier eine Karte, die heißt Angriff. Text auf der Karte ist, beende deinen Zug, ohne eine Karte zu ziehen. Der nächste Spieler muss zwei Züge machen. Das Grundprinzip des Spiels ist, ich kann in meiner Runde, wenn ich dran bin, so viele Karten spielen, wie ich Bock habe. Ich kann eine spielen, ich kann alle spielen, ich kann auch gar keine spielen und sagen, ich bin fertig und ziehe eine Karte. Grundpräferenz ist, ich muss immer am Ende meiner Runde eine Karte ziehen. Ist das eine Katze und die explodiert und ich habe keinen Entschärfer, habe ich verloren, bin raus. Jetzt kann ich aber hier, wie gesagt, zum Beispiel so eine Angriffkarte spielen. Dann würde ich meinen Kartenziehen überspringen. Der Spieler nach mir wäre zweimal dran, zieht also faktisch zwei Karten.
Mhm.
Er könnte jetzt aber sagen, es gibt eine Karte, auf der steht Nö. Nö, will ich nicht. Nö. Kann er sagen, nee, ich will das nicht. Ich spiele jetzt die Nö-Karte. Dann kann ich aber sagen, Moment mal, ich habe auch eine Nö-Karte. Dann kann ich seine Nö-Karte negieren. Dann kann der Dirk jetzt sagen, Moment mal, ich will
auch eine Nö-Karte.
Ich kann auch, ne, ich kann seine negieren. Und so geht das dann immer hin und her.
Ich kann das ist ein sehr lustiges Spiel.
Das ist echt cool. Ich kann auch beispielsweise sagen, es gibt eine Karte, da steht Wunsch drauf. Dann kann ich sagen, der Dirk, den zwinge ich jetzt, dann muss man eine Karte geben.
Ja.
Kann er mir irgendeine von seinen Handkarten geben. Es gibt Karten, die können so alleine nichts. Aus denen kann ich ein Set bilden mit einer zweiten Karte.
Ach du hier.
Regenbogenröpsende Katze oder Barze oder Katzelone, gibt es ganz viele. Habe ich davon zwei Stück und spiele die gemeinschaftlich ab, kann ich sagen, alles klar, ich ziehe mir jetzt von der Hand von den Nadine irgendeine Karte raus. Wenn ich Glück habe, ist cool, ist natürlich ein Entschärfer.
Ja.
Habe ich zwei Entschärfer, lebe ich einfach eine Runde länger. Generell sind da so viele explodierende Katzen drin wie Spieler minus eins.
Ja.
Also drei Stück. Also einer wird auf jeden Fall überleben. Das ist ein relativ einfaches Spielprinzip. Ich fange einfach mal an und sage, ich beende meine Runde und ziehe eine Karte. Es ist keine explodierende Katze.
Sehr gut. Okay. Oh Gott, was habe ich denn hier für Karten hier?
Ist egal, was du spielst, sage nö.
Die Illustrationen sind auf jeden Fall echt lustig.
Ja, die sind cool.
Okay, also ich kann jetzt einfach ich muss eine Karte ziehen, ja?
Genau, und dann machst du nichts mehr.
Ist die schwarz? Ist das eine Karte? Da ist keine explodierende Katze drauf.
Das erkennt man immer deutlich. So, dann bin ich jetzt dran. Ich spiele einen Hops und beende meinen Zug, ohne eine Karte zu ziehen.
Das ist ein Feigling. So für die Statistik-Nerds, wie viele explodierende Katzen sind da drin?
Drei Stück. Also einer weniger, als vier Spieler sind.
Also wenn ich jetzt Karten zählen könnte, dann könnte ich mir jetzt live ausrechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Dass, ja.
Du hast auch gezogen, ohne
was abzulegen. Irgendwas zu machen,
ich ziehe mal eine Karte und bin fertig.
Okay. Ach, was soll's.
Ich ziehe da jetzt auch mal
eine. So, wenn ich jetzt eine schwarze Karte gezogen habe, dann muss ich dann habe ich eine Entschärfung und die lege ich dann auch ab, oder?
Die Entschärfung legst du ab.
Die Entschärfung lege ich ab und die Katze
behalte. Das Spiel. Die Katze kannst du jetzt an du nimmst jetzt das restliche Kartendeck.
Ja.
Und legst die Katze an eine Stelle.
Also ich könnte die jetzt einfach oben drauflegen.
Wo du magst. Wenn du jetzt möchtest, dass du die ziehst, legst du oben drauf.
Ja, natürlich.
Das war einfach.
Ist ja kein kooperatives Spiel.
Genau.
Ich habe jetzt einfach die oben draufgelegt.
Dann spiele ich jetzt noch einen Hops.
Du spielst Hops. Also das heißt, wenn ich Pech habe, lande die gleich wieder.
Ich spiele Nö.
Nee, ich spiele aber auch ein Nö.
Worauf bezieht sich das Nö jetzt? Auf das Hops?
Auf das Hops. Und das andere Nö auf das Nö von der Nadine.
Ja, aber.
Willst du auch noch ein Nö spielen?
Was heißt denn das jetzt effektiv?
Das Hops heißt, der Dirk
hat. Also jetzt Dirk wollte überspringen.
Genau.
Und Nadine hat gesagt Nö.
Genau.
Das heißt, Dirk muss doch ziehen. Dann hat Dirk aber noch eine Karte gezogen.
Nee, da habe ich Nö gesagt.
Das Nö negiert.
Genau.
Das heißt, du musst eine Karte. Nee, du hast übersprungen.
Nein, er hat übersprungen, jetzt bin ich dran.
Genau.
Weil ich sein Nö nicht nochmal mit einem Nö weiter kann, sondern jetzt spiele ich einen Angriff und gebe den schwarzen Peter an Micha weiter, weil der muss jetzt die oberste Karte ziehen.
Ich würde gerne mischen. Es gibt eine Karte, da steht drauf mischen.
Jetzt hätte ich gesagt, nö, und dann darfst du nicht mischen.
Ja, genau. Dann muss er gucken, ob er genau. Sehr gut.
Dann sage ich auch nö.
Oh, man mischt
trotzdem. Also noch mehr
nö. Nö, du darfst nicht nö sagen.
Das habe ich aber schon gemischt. Jetzt haben wir eine Spielsituation erzeugt, die komisch ist.
Ach du Scheiße. Also die Karten sind sehr plakativ. Sehr.
Ich bin fertig.
Lustig. Oh Gott, jetzt bin ich, ne?
Ja. Es wurde ja schon trotzdem Nö gemischt.
Es wurde gemischt, ne?
Ja, dann kann ich ja wieder noch ein Nö zurück und dann haben wir eine ausgewählte Spielsituation.
Man will ja eigentlich die ganze Zeit immer alle vorlesen.
Du hast gezogen, nicht. Ne?
Ich habe gezogen, genau.
Das nur, wenn du spielst vorlesen.
Ich würde eine Katzelone spielen und dann, weil du dich so gefreut hast, eine von dir ziehen, Basti.
Stimmt. Katzelone? Wie eine Katze
läuft. Ist das ein Spiel, was gut übersetzt ist? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Also Übersetzung.
Es ist zumindest lustig übersetzt. Also wenn man jetzt nicht das Englische direkt neben das Deutsche im Vergleich legt, ist die Übersetzung zumindest so, dass du keinen Abbruch hast. Wenn du das englische Originalspiel kennst und auch der englischen Sprache so gut mächtig bist, sind die englischen Wortwitze ein bisschen besser.
Ja, das ist ja Hobby, aber so auch bei so Serien oder Filmen auch so. Ne? Wenn man das Original kennt, dann kann man das Deutsche nicht ertragen und manchmal ist es ja gut übersetzt. So,
ja,
ne?
Es ist aber jetzt auch so, dass halt der Wortwitz und diese Katzenaffinität so gut durchgezogen ist durchs Thema, dass es halt im Deutschen absolut lustig ist und die Sachen gute Ideen haben. Und
ist vielleicht auch universell genug mit den Katzen und den und so weiter. Auf jeden Fall. So, Katzelone, also der Dirk hat eine Katze.
Genau, ich habe die Karte gezogen. Dann muss ich aber trotzdem noch eine Karte ziehen am Ende. Ja, habe ich gemacht.
So, und ich traue mich und ziehe auch eine Karte und bin damit raus.
Raus wie raus?
Nein, raus wie fertig.
Es hat nichts explodiert. Raus
wie du bist, ist nichts explodiert, du bist dran.
Ich spiele mal so einen Angriff hier.
Ja.
Da bist du jetzt zweimal dran?
warte mal.
Keine Nös mehr, alle ausgelegt.
Ich muss mal kurz lesen,
was hat gezählt.
Alle weg. Oh Gott, hier muss man das rum.
Ja, der Basti ist gerne einer, der dann doch was länger überlegt manchmal.
Aber ich dachte, dass er als einziger die Kartentexte
nicht kennt. Ich kenne auch die ganzen Kartentexte nicht.
Aber die pinke Karte, die ich gerade aus deiner Hand blinzeln sehe, erlaubt dir, die ersten drei Karten vom Kartenstapel anzugucken. Das ist in der Situation eine schlaue Karte.
Aber ich muss dann sowieso zwei ziehen, oder? Also
ja,
wenn
du
ich
kannst
jetzt
ja vielleicht dann noch, siehst, was du ziehst. Aber dann siehst du ja, was du ziehst und du kannst dann eventuell entscheiden, ob du mischen oder hopsen oder was auch immer spielst.
Also ich darf jetzt drei Karten
angucken? Die guckst du dir einfach an und legst sie genauso zurück und weißt dann, was auf dich zukommt. Manchmal ist es ja auch risikolos.
Und du weißt ja auch, was auf den nächsten dann zukommt, potenziell.
Das ist ja
Lustig. Dann kannst du einfach spontan zeigen, genau so funktioniert das Spiel.
Ja, und jetzt aber man muss trotzdem ein bisschen gucken und lesen, ne? Da kommt man nicht drum herum.
Aber es gibt im Prinzip ja nur vier Kartentypen, das hat man relativ schnell raus.
Ich hätte einmal einen Wunsch, und zwar von Dinadin eine Karte.
Man kann einen beliebigen Wunsch äußern.
Ja, dann kriege ich eine Karte ihrer Wahl.
Ewiges Leben.
Genau, und dann würde ich noch von Micha auch eine Karte haben wollen. Noch ein Wunsch.
Ja. Oh, du bist also ein Kartenjäger.
Ach, da sind auch Karten. Da sagtest du gerade, es gibt Karten, die man kombinieren muss.
Und dann spiele ich noch einen Hops.
Die haben einfach
weil so einen du Titel. Keine Karte ziehen möchtest.
Genau, weil ich keine, weil der...
Ja. Eigentlich können wir jetzt natürlich verlangen, dass wir die Leopardenunterhose sehen, ne?
Leopardenunterhose?
Genau, hier steht drauf, Hops, Podcast nicht. Hast eine hübsche Gepardenbuchse an. Buchse. Beende deinen Zug.
Ist da wirklich Buchse?
Ja, da steht Buchse.
Ich habe die Texte der Karten.
So, ich spiele Bratze und ziehe dem
Michael. Was ist Bratze?
Barze.
Danke.
Oh, das war eine gute
Karte. Achso, Barze wie die Katze, die im Bart
liegt. Genau.
Nee, ich spiele jetzt noch einen Hops, weil ich mich nicht traue.
Dann würde ich gerne mal vom Dirk eine Karte klauen.
Was du musst sagen, was du gespielt hast.
Ich habe zwei regenbogenrülpsende Katzen gespielt und die in Kombination ermöglichen mir, eine Karte eines anderen Spielers zu stehlen. Ich ziehe eine Karte.
Zu stehlen tatsächlich.
Genau, ja. Diebstahl. Du bist dran.
Ich gucke nochmal da rein. Das heißt, ich darf jetzt nochmal, also Blick in die Zukunft mache ich nochmal. Das heißt, ich kann jetzt nochmal drei von diesen Karten ziehen. Mhm. Darf ich ja nicht behalten.
Angucken, genau. Siehst die Reihenfolge und guckst, ob du sie verändern musst.
Überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
Ja, ich habe eine Karte gezogen. Ich verstehe. Ich muss auch eine Karte ziehen, ja.
Ist nicht mehr so viel da, ne?
Nee, ist nicht mehr so viel da.
Denkt, was passiert, wenn es leer ist?
Ja, dann sind alle tot, außer einem.
Irgendwann werden ja die explodierenden Katzen mehr, also die Dichte der explodierenden Katzen.
Du hast halt irgendwann keinen Entschärfer mehr im Spiel.
Ach stimmt, die kommen wieder zurück.
Genau, die Entschärfer gehen raus, aber die explodierenden Katzen kommen zurück. Ich glaube,
wir haben eben den einen Entschärfer gar nicht aus dem Spiel entfernt.
Doch, den haben wir auf den Ablagestapel.
Ja, achso, aber der wird nicht durchgemischt, der Ablagestapel, nee, ne? Das ist einfach...
Nee, das geht ja nicht, das
stimmt,
geht ja nicht, die Katzen sind ja...
Schaltet sich von selber ab. Ja, genau, schaltet sich von selbst aus dem Spiel, sehr gut.
Ich bin mal gespannt, wie gut das ohne Bild funktioniert, aber...
Ja, bestimmt super.
Das hören wir dann. Wer ist denn dran?
Micha ist dran, weil ich habe gezogen.
Ich spiele mal so einen Angriff hier. Ein bisschen Action reinbringen.
Oh.
Bisschen
noch Angriff machen. Bedeutet immer, dass ich jetzt zwei Sachen mache.
Ja, ja. Weißt du, was kommt? Und wenn du jetzt aufgepasst hast, hast du dir gemerkt,
aber
dass
Dirk hat
gezogen, aber ich nicht und Micha auch nicht. Das heißt, du weißt als einziger die Folge der beiden Karten.
Ja. So würde ich gar nicht denken.
Du hast dich verkalkuliert, weil du hast die explodierende
Katze. Doch. Aber ich habe doch noch...
Einen Schärfer, die Katze geht zurück an deine Wunschstelle.
Oh, ganz oben. Schön.
Ganz oben.
Ja, wir müssen jetzt mal
das ist auch unauffällig machen. Also, genau.
Ach so, hätte ich jetzt auch.
Ja, ja, genau.
Das
genau.
Ist verdeckt.
Genau. Ah, okay. Hättest du hätt's gedurft.
Ah, so, das sind ja Regeln. Das ist ja.
Genau. Ich weiß, dass du einen Entschärfer weniger hast.
Ich weiß.
So, dann will ich das mal hier verdeckt machen.
Es gibt ganz schön viele Karten, die man gepaart spielen muss.
Ja, Barze, Katzelone, ja. Genau. Taco Cat ist cool. Ich bin ein Palindrom.
Ich bin fertig.
Du hast das weggeschmissen. Genau. Ich wünsche mir jetzt zuerst, weil ich jetzt gerade mitgekriegt habe, dass der Micha einen Entschärfer mehr hat. Eine Karte von Micha.
Meinst du, der gibt dir den Entschärfer mehr?
Kannst du dir auch einen direkten Entschärfer wünschen?
Nee, nein, das wäre ein bisschen gemein. Ich habe trotzdem eine gute Karte gekriegt, die ich jetzt erstmal nehme. Ich mache auch mal Blick in die Zukunft.
Das muss ja echt lustig sein, bei euch zu arbeiten.
So. Die ganze Zeit. Und du bist dran.
Ich bin dran.
Ja, viel Spaß.
1, 2, 3.
Okay. Spielt ihr auch schon mal zum Spaß oder spielt ihr immer nur neue
Spiele? Wir spielen immer zum Spaß.
Ich hätte gerne.
Ob das dann immer Spaß Karte macht, weiß kein Mensch. Aber
hallo, Karte.
Ein Wunsch. Der haben wir Spaß. Micha gespielt. Okay. Mhm.
Dann würde ich.
Sollte das Ziel sein beim Spielen, ne? Spaß haben.
Genau. Meine Runde beenden, eine Karte ziehen. Es ist. Ich habe es mir fast gedacht. Ich kann das entschärfen.
Schade.
Ich
so
kann
schade. Das entschärfen.
Jetzt wird es aber langsam knackig. Ne?
Jetzt noch mit der Katze, die ich jetzt reinlege. 6
Karten. Aber ich meine, also dass man Spaß beim Spielen ist ja klar, aber wenn du durch ein neues Spiel spielst, ist natürlich, weißt du ja nicht, ob dir das dann gefällt.
Ja, also durch die Fülle der Sachen, die es ja gibt, muss man schon vorher sich, finde ich, irgendwie informieren, ob das potenziell was für einen ist.
Ja, auf jeden Fall. Also einfach nur die beiden haben ja keine Wahl.
Ne, wir müssen spielen.
Ja, genau.
Ihr müsst ja spielen. Genau.
Aber ihr trefft ja auch eine gewisse Vorentscheidung.
Schon, also wenn ich jetzt mir, ich sag mal, für meinen privaten Bestand was beschaffe, dann.
Ja.
Informiere ich mich schon vorher.
Ja, gut, aber klar, ich meine, wenn ihr natürlich beraten wollt, auch Sachen, die man selber gar nicht so sehr mag,
da informieren wir uns auch vorher. Wir kaufen auch, also wir stellen sich alles an.
Ja, klar. Geht ja aus unterschiedlichsten Gründen nicht. Ja. Ne? Muss sich ja auch verkaufen, einfach am Ende des Tages.
Also
muss ja
auch belagert werden.
Das genau, ist auch das auch, ja.
Hier liegt jetzt noch eine Entschärfung rum, die so, kommt da oben drauf, ne?
Ja, okay, genau.
Also jetzt sind ja nur noch, keine Ahnung, so 7, 8 Karten da drin, würde ich jetzt mal so im Augenwinkel gucken und es sind 3 drin. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sowas noch habe, dann ist das jetzt wahrscheinlich gar nicht so blöd.
Auf jeden Fall.
Also ich gucke nochmal die obersten 3 an, hatte ich irgendwie
jetzt. Genau, kannst du dir deinen Untergang vorstellen.
Viele von und nicht jetzt irgendwie, es müsste ich ja eigentlich irgendwas haben, um das zu kontern vielleicht.
Genau, die haben wir aber allerdings alle am Anfang des Spiels schon rausgeballert.
Genau.
Es gibt ja noch die Hops und die Angriffskarten.
Genau, das heißt, ich muss sie zurücklehnen und eine nehmen, ne?
Ja.
Bumm? Nein?
Und dann müsst
ihr das hat jetzt noch nicht bumm gemacht.
Okay.
Dann
ich muss auf jeden Fall, ich habe auch gar nichts anderes mehr. Ich werde jetzt bumm machen und ich habe auch keinen Entschärfer mehr. Das heißt, ich bin raus.
Der erste ist raus. So, ich spiele erst nochmal die Taco Cat und wünsche mir von Micha eine Karte.
Du kannst sie nehmen sogar.
Achso, ich darf jetzt hier. Noch viel toller.
Das macht das schlimmer.
Das macht es viel besser.
So, für mich ist es entspannt.
Der Glücksfaktor ist meistens meiner.
Also er darf einfach ziehen quasi.
Oh, scheiße.
So, und jetzt ziehe ich die Karte.
War nicht gut.
So, ich explodiere auch.
Dann hast du aber noch eine Entschärfung.
Habe genau. Noch einen Entschärfer.
Ich kann noch was machen vielleicht.
Gucke mir jetzt an, wo ich das hinlege.
Also dann bringt, also am Ende bringt einem ja auch Mischen zum Beispiel ja nichts mehr, weil wenn nur noch 4 noch, Karten, ja. 3 Karten ist, da ja. sind, dann weiß man ja eh, dass es da...
Ich spiele mal so einen Angriff hier, komm.
Jetzt bist du zweimal dran.
Ja gut, ich werde es wahrscheinlich. Also,
bringt mir das
jetzt. Jetzt einmal mischen und dann ziehen.
Ja. Naja, aber das ist ja wirklich russisch Roulette, ja, wenn ich das jetzt nochmal mache.
Aber natürlich machst du das trotzdem.
Ich frage mich, ich muss 2 ziehen, ne?
Also, ja. Du bist zweimal dran, ne?
Ich bin zweimal dran. Du
ziehst auf jeden Fall 2 Karten, außer du kannst jetzt irgendwie noch einen.
Das heißt, wenn ich jetzt, zum Beispiel so eine behaarte Kartoffel habe, die kann ich dann spielen. Dann
kannst du meine letzte Karte bekommen.
Dann kriege ich deine Karte, die mir natürlich überhaupt gar nichts bringt.
Weißt du, dass ich jetzt keinen Entschärfer mehr habe?
Genau. Gut, das war jetzt mehr so eine Verzweiflungstat. Dann...
Kannst du das russische Roulette mit dem Mischen natürlich machen?
Na gut. Oder ich habe eine explodierende Katze. Wo sind eigentlich die Laser?
Ja, einer der Entschärfer ist ein Laser.
Das sind die Entschärfer, die sind die Laser. Okay. So, du darfst jetzt aber trotzdem, weil du uns ja auch aus dem Spiel, du bist jetzt raus.
Ja, ich bin tot.
Du darfst jetzt aber trotzdem an die von dir gewünschte Position in den Kartenstapel tun, weil...
Natürlich, aber gewinnen die mit dem Spieleladen.
Ich hab keine Handkarten mehr, ich gewinne nicht.
Du bist doch dann auch raus, ne? Oder
ich hab einfach nur keine Karten mehr, ich bin noch im Spiel.
Ja, ich bin aber als nächstes dran, aber ich habe ja noch 3 Karten.
Ja, die Chance, dass ich verliere, ist relativ hoch. Wenn ich gewinne, kriege ich
also,
dann morgen auch die Karten.
Da habe ich noch verstanden, wer dann gewinnt, weil
nee, also ich ziehe jetzt einfach ganz frei.
Ich bin explodiert, Dirk ist explodiert.
Ja, genau.
Du bist nicht explodiert, hast aber keine Karten.
Ja, aber er muss trotzdem
aber ziehen. Aber er muss ziehen. Ah, verstehe.
Genau. Okay. Also ich habe jetzt die Katze völlig willig gezogen,
ja.
Leg die oben auf den Karten.
Komisch, dass du die jetzt oben drauf legst, so, wo man gar nicht machen kann.
Komisch,
die hat dann gewonnen. Das ist ein lustiges Spiel.
Ja. Ja,
das haben wir das, Dirk, im Bestand?
Bei uns.
Das haben wir nicht im Bestand.
Warum haben wir das denn nicht im Bestand?
Oh, das würden wir euch einfach schenken, ja, weil es so nett war. Das dürft ihr einfach behalten.
Oh, das ist lieb. Das ist aber sehr...
Das würde bei uns jetzt auch nicht so eine Kategorie sein, wie wir genannt haben, sondern bei uns läuft das unter der Kategorie Bier- und Brezelspiele.
Bier- und Brezelspiele.
Warum ist das ein...
Weil es ein unterhaltsames, geselliges Spiel ist, bei dem man Bier und Brezel konsumieren kann und das einfach auch mit einem zweiten Bier noch gut spielen
muss
kann.
Auch nicht viel
und im Zweifel alle Spaß haben und auch einen Kostenfaktor hat, der noch in die Bier- und Brezel-Situation passt.
Und es sieht gut aus.
Das stimmt. Ja, es ist auf jeden Fall auch sehr kurzweilig. Ich am Anfang, also ich bin immer so ein bisschen, weil ja, ich muss dann immer die Sachen lesen und verstehen und ich bin tendenziell auch jemand von denen, wo ihr sagtet, warum dauert das jetzt so lange, muss man so viel nachdenken über die Züge, aber das...
Darum hat es 7 Stunden gedauert.
Ja, nee. Das Lustige ist, bei Twilight Imperium gestern durfte ich ja gar nicht mitspielen, weil die Runde war schon voll und quasi mehr zugeguckt. Aber was soll ich gerade sagen? Genau, aber jetzt hier bei diesem Exploding Kitten war es ja doch so, ist ja gar nicht so schlimm. Also wenn man kommt ja sehr schnell rein und frei. Ne?
Also jetzt bei der zweiten Runde warst du komplett, wie das Spiel funktioniert.
Genau, es ist nicht so, wo man jetzt tatsächlich, wie du das beschrieben hattest, Dirk, dass du dich dann in das Regelwerk erstmal einarbeitest, um jemandem das komplett erklären zu können. Und ich glaube, selbst wenn der Markus das jetzt nicht erklärt hätte im Vorfeld, hätte man das wahrscheinlich auch ad hoc in so einer halb
das ist ja das Runde
schnell aufgegriffen.
Ich glaube sogar, die Anleitung hier, die ist wirklich so, also die ist so.
So ein Zettelchen, habe ich
nicht gesehen.
Ja, so ein
süßer Zettel ist das auch.
Steht erstmal oben drauf, komm, leg die Anleitung weg.
Ich glaube, das ist ja
schon YouTube-Video.
Ne? Ja. Grundsympathisch wahrscheinlich. An, ne? So cool. Als,
und das ist auch so gemacht, dass man, das ist so ein Ding, das kannst du auspacken, du liest das.
Ist das jetzt so ein Beispiel, wo einem das Artwork, das Artwork war richtig, ne? Anspricht. Ich meine, es ist halt,
ja,
der Karton ist ja super minimalistisch.
Ich mag das, wenn es so ein bisschen trashig ist. Ne? Also ich finde das gut. Das sieht super aus und die Anleitung ist einfach so ein Faltblatt.
Das ist halt auf jeden Fall so eins, wo dir der Titel und was auch draufsteht erstmal nicht sagt, was
genau,
ist.
Das heißt, du sagtest du ja ganz am Anfang. Ne? Genau.
Und wenn der Mensch das Spiel in die Hand nimmt, ist ja schon mal die erste Hürde überwunden.
Dann hast du schon halb verkauft.
Auf jeden Fall.
Ja.
Ne? Das ist halt einfach so.
Und das haben wir tatsächlich letztes Jahr waren wir auf einer Konferenz und dann waren wir in so einem Laden, im Buchladen irgendwas geholt und da stand das auch rum und dann haben wir gesagt, ach komm, für heute Abend in der Unterkunft nehmen wir mit und da war halt auch jemand bei, der sagt, ach
mit dem ich Spielen, weiß ja
ist mir eigentlich immer zu anstrengend und wir haben bestimmt 2 Stunden
Exploding Kittens. Ja genau, das ist geil. Halt.
Das nutzt sich dann auch da nicht ab, ne?
Du hast es ist halt einfach witzig, ne? Es ist,
Ja, und es ist halt, also wie gesagt, also durch den Karton, ist halt, ja genau, da ist halt Logo, Text drauf, so eine Katze mit so ein Kätzchen mit großen Augen und einer Handgranate, wenn ich das richtig sehe. Also man kann sich nicht wirklich viel drunter vorstellen, wenn man nicht schon was...
Die sehen am Anfang wirklich so klein und fluffig aus. Wenn du das so 10, 12 Mal gespielt hast, fängst du an, so gewisse Strategien zu entwickeln.
Ach doch,
okay. Das ist schon so ein Ding, wo man schon mal denkt, so boah, guck mal, ne, man kann auch ein bisschen, also wir spielen das sehr sozial, wir verhandeln dann auch so ein bisschen. Ne?
Ja.
Guck mal, ach hier, ne, keine Ahnung, der Dirk, der hat keinen Entschärfer mehr. Ne? Nee, wenn du die rein misst, leg die oben drauf und dann lasse ich eine Runde länger leben oder so.
Ja,
ne?
Ja.
Also man kann da schon relativ viel rausholen. Ne? Das ist so ein Spiel, was so eine Interaktion zusammenkriegt. Das ist wirklich gut gemacht.
Ne? Ja, und es hat halt, ermöglicht halt trotzdem dabei, sich noch zu unterhalten. Ne? Man,
ja,
man sitzt halt gesellig dabei, man quatscht ganz normal und spielt halt einfach noch ein Spiel dazu. Ne?
Ja.
Das ist ja nicht bei jedem Spiel möglich.
Das ist ein komplett anderes Thema, aber was gestern bei der Twilight Imperium Runde nochmal zur Sprache kam, in einer kleinen Runde, dass da gibt es ja einige Regeln, aber es gibt ja auch so ein paar Sachen, wo es nur so einen Rahmen vorgibt, wo man dann sehr, also dieses Verhandeln zum Beispiel. Es gibt
schon einen Haufen Regeln.
Ja, genau, also wie soll ich das beschreiben? Also es gibt halt Regeln, die dein Handeln sehr genau vorschreiben, unter welchen Bedingungen kannst du was genau tun. Aber es gibt ja auch sehr viele Aspekte in dem Spiel, die sehr offen sind. Das hatte mich halt sehr überrascht, auch bei den ersten Spielen. Das hatte ich nicht so richtig realisiert, dass man wirklich, also da kann man halt Absprachen machen und verbindliche und nicht bindende und nicht bindende Absprachen.
Und ja, und also ich finde, das ist so der Punkt, wo es halt, also wenn man es Das ist die letzte Male, wo ich es erklärt habe. Ich bin immer der, der es erklärt, das Spiel.
Der das schon sehr oft erklärt hätte,
glaube ich. Und wo dann die Leute sagen, ah ja, ist wie Risiko. Man erklärt dann, man muss herumfliegen und man würfelt und kämpft. Und es ist ja auch in Ordnung, dass die Leute erstmal so eine Assoziation
haben. Man muss Gebiete einnehmen und verteidigen.
Dann muss man den Leuten, die können das ja erstmal so spielen. Relativ schnell merken die, dass man das hat mit Risiko eigentlich relativ wenig zu tun hat. Und das ist ja irgendwie dieser entscheidende Punkt, Spiele, wo man irgendwie verhandeln kann, wie man möchte. Wir hatten ja im Vorfeld über Size auch gesprochen. Und da steht zum Beispiel in den Regeln, ist ein sehr, auch ein Strategiespiel mit mäßige Spielinteraktion, würde ich sagen.
Ja, es ist eher.
Man muss auf jeden Fall seinen eigenen Kram
man kann optimieren. Sehr interaktiv spielen, aber das Spiel sieht eigentlich vor, dass man es nicht tut.
Genau.
Aber interaktiv ist jetzt.
Bedeutet jetzt was? Weil
nee, aber da zum Beispiel ist in den Regeln explizit drin, verhandelt nicht. Das funktioniert nicht bei dem Spiel. Also man könnte das natürlich machen, man hätte den Hinweis auch rauslassen können und man könnte anfangen, hier, pass auf, ich gehe da,
du gehst dahin.
Aber da steht halt explizit drin, das wird nicht funktionieren bei dem Spiel. Ja. Und sowas wie Twilight Imperium gibt dir quasi so ein Rahmenwerk mit, wo du verhandeln kannst und trotzdem irgendwelche Leitplanken hast. Das ist, glaube ich, was du meinst.
Ja, genau. Also ich fand das, also das hatte ich halt gar nicht so richtig realisiert zu Beginn oder das halt, also du hast es zwar erklärt, aber
ja, das ist
halt,
immer schwierig zu erklären.
Wo ich jetzt auch da jetzt nicht so erfahren mit Brettspielen allgemein bin, dass du das halt wortwörtlich meinst, man kann halt über alles eigentlich verhandeln, so mehr oder weniger. Fand ich das so ein interessanter Aspekt.
Genau, aber trotzdem gibt's Regelwerk. Und das ist am Ende auch, glaube ich, so ein entscheidender Punkt, ne, dass es irgendwie Regelwerk gibt und dass man sich nicht einfach die Köpfe einschlägt.
Am Ende gut, dann könnte man ja auch einen sechsseitigen Würfel würfeln. Ne? 1-3 gewinne ich, 4-6
gewinne ich.
Genau,
du. Genau.
Das wäre
also, wir hauen uns die Köpfe ein, solange bis einer steht, dann braucht man kein Spiel zu spielen.
Genau, ja. Deswegen, also Regelwerk ist schon ein gutes Regelwerk ist dann das, was auch manchmal den Unterschied macht.
Ja, aber ich glaube, die Frage war eher, dass so bei manchen Spielen die Auslegungssache von bestimmten Freiheiten
im
Spiel ja auch den Reiz für ein Spiel ausmacht.
Genau,
ja, das gibt es natürlich auch.
Dass du halt, also genau, du hast halt auf der einen Seite strikte Regeln, die dich halt sehr stark bestimmen und es gibt halt dann so, jetzt sind es dann so Meta-Regeln, keine Ahnung, also so Regeln, die halt irgendwie so einen Rahmen vorgeben, wo man dann sehr kreativ sein kann. Also
ja, ich würde wirklich sagen, das ist die Chance zur Auslegung. Es gibt halt schon Spiele, die haben einfach so, die bieten dir diesen Rahmen, Sachen für dich oder für deine Runde selber auszulegen, ne? Inwieweit du das jetzt machst und wie du Kooperationen schließt oder welche Verhandlungsformen du zulässt und welche nicht. Also das bei manchen Spielen passt das halt und bei manchen muss man schon wirklich dicht am Regelwerk spielen.
Also für mich war das halt relativ neu und nicht so viele Spiele, also ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch ein Spiel gespielt habe, wo man das so frei ist, wo man dann so verhandelt, offen Allianzen ganz früh geschmiedet werden.
Runter. Ihr müsst es dringend spielen.
Okay. Was müsst ihr dringend spielen?
Runter.
Runter.
Ja, das ist das regelauslegungsfreiste Spiel, was es gibt, wo man hinterher eventuell keine Freunde mehr
Regelung ist auslegungsfrei. Das heißt also, es ist ganz klar definiert, was zu tun ist.
Nee, eben nicht.
Andersrum, okay. Also okay, es gibt keinen.
Es gibt ganz viele
Interpretationen. Anarchie quasi sozusagen. Ja. Ja, so ungefähr. Also nichts für Juristen oder andere, die jetzt ganz genau
vorgehen.
Oder gerade für Juristen. Als Konterspiel, ja.
Genau.
Ja, prima. Dann haben wir, glaube ich, das Thema erstmal
die große Welt,
zumindest die Tür in die große Welt der Brettspiele eröffnet. Genau, also die sich interessieren, in den Shownotes wird es diverse Links zu allem Möglichen geben, zu den Veranstaltungen, zu den Spieltreffs, soweit wir das rekonstruiert bekommen. Ansonsten Leute aus dem Großraum Köln können euch ja gern besuchen kommen, die Gespräche mit euch fortführen. Kommentare könnt ihr uns wahrscheinlich auch zukommen lassen.
Ich weiß gar nicht mehr genau, ob das bei Pottage...
Ja, wenn
potenziell geht das.
Kriegen wir schon hin.
Feedback kriegen wir schon
hin. Oder ihr bringt das Feedback einfach bei euch im Laden vorbei.
Genau.
Dann... vielen Dank.
Vielen Dank auf jeden Fall.
Danke euch.
Danke auch.
Sehr informativ.
Und dann lassen wir mal die Leute wieder rein.
Die sind, glaube ich, gerade zu weit.
Die sind, glaube ich, zu weit weg.
Alle schon in die Haie.
Gut.
Genau.
Dann, dann war es das vom Geekstammtisch. Vielen Dank und
bis irgendwann mal.
Vielleicht.
Tschüss.